Wenn die Ex-Affäre auf die neue Freundin stößt, ist das ja mitunter eine komplizierte Sache. Wenn die aktuelle Freundin aber dann noch nicht mal weiß, dass da überhaupt was gelaufen ist, dann wird es noch heikler. Max allerdings dachte, es ist eine total gute Idee, genau in dieser Kombi in Italien Urlaub zu starten. Und zwar zum Papa seiner Ex-Affäre, einem Mafiosi. Warum er das überhaupt gemacht hat und warum die Reise ganz andere Probleme mit sich gebracht hat, als er das überhaupt gedacht hat, darum geht's heute.
Und was er auch gemacht hat, was ich immer so sauübergriffig finde von nutzlosen Vätern, zu sagen, oh, bist du toll, meine Tochter, sieh dich an, schau, was aus dir geworden ist. Das habe ich gut gemacht, so auf die Art. Digga, du hast gar nichts gemacht. Wir können theoretisch fahren, aber meine Freundin darf nicht wissen, dass wir schon mal was miteinander hatten. Also eigentlich darf sie nicht wissen, dass wir uns kennen.
Oh mein Gott.
Und sie so, fein für mich. In dem Moment check ich, dass meine größte Gefahr gar nicht ist, dass meine Freundin rausfindet, dass ich mit Bella geschlafen habe, sondern dass der rausfindet, dass ich seine Tochter gebankt habe.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend an unseren Chat, der jetzt schon explodiert, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich so sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Pünktlich um 20 Uhr. Da groovt sich auch schon einer meiner geschätzten Kollegen ein. Dann darf er sich auch vorstellen. Und zwar der Mann mit der super sitzenden Weste, mit der perfekt gebundenen Krawatte. Maximilian Pollux, bitte 2-3 Sätze zu dir. Was tust du hier? Wer bist du? Und wie geht's?
Schatzimilian Pollux, gut gelaunt, cute wie eh und je. Nee, was mache ich? Ich war mal ein jugendlicher Intensivstraftäter, war wirklich auf dem Pfad, Gangster zu werden. Das war mir super wichtig. Bin dann Gangster geworden und für fast 10 Jahre ins Gefängnis gekommen. Nach meiner Entlassung habe ich einen Jugendhilfeträger gegründet und irgendwann während Corona bin ich dann YouTuber geworden. Und jetzt sitze ich hier bei SWR, auf dem Twitch-Stream der ARD. Wunderbar.
Gut gekleidet, adrett, alle zusammen hier. Und ja, da hören wir auch schon die wahrscheinlich rassigste, schönste Ex-Junkie-Stimme im ganzen Web. Wer bist denn du da unten?
Rassig hat mir gefallen.
Das haben wir nicht noch nie genannt, ne?
Hey, mein Name ist Roman Lemke. Ich hoste den Podcast Sucht und Ordnung, bin Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz, 21 Jahre, gefährliche Konsummuster an den Tag gelegt, Entwicklungstrauma als Grundlage der Sucht. Und heute habe ich das Privileg, nicht nur hier im Podcast Protagonist zu sein mit den anderen beiden Erfahrungsexperten, sondern auch meine Erfahrung teilen zu dürfen an Schulen, in Workshops mit Eltern und eigentlich mit jedem, der mich fragt, selbst wenn er nicht fragt, ich teile.
Ausgezeichnet. Und bevor ich mich gleich noch vorstelle und sage, wer wir zu dritt sind, möchte ich noch direkt mal einen Kommentar reinnehmen. Und zwar, die Frage geht an Max und lautet, ob du heute Hosen anhast.
Das klären wir am Ende der Sendung. Also traditionell klären wir das erst am Ende der Folge.
Die Spannung soll erhalten bleiben.
Wer hat uns denn jetzt hier so toll anmoderiert? Ja.
Das bin ich, Nina Workhardt, ihres Zeichens die Herrin am Tisch vom Gangster, Junkie und der Herrin. Seit über 10 Jahren treibe ich da mein Unwesen in dem SM-Bereich des Milieus und habe dort viel erlebt, erlebe weiterhin viel, habe viel Spaß und teile mit euch meine Erlebnisse sehr gerne. Und möchte euch vielleicht davor bewahren, manche Fehler zu machen oder euch ein bisschen die Angst nehmen, wenn ihr sie habt. Ja, und so steuere ich dazu bei, ein paar Erfahrungen an diesen Expertentisch zu bringen. Bevor ich frage, was du, Maximilian, für eine Story mitgebracht hast, sagen wir vielleicht noch mal ganz kurz, wieso wir jetzt überhaupt auf Twitch sind und nicht mehr nur auf allen Podcast-Portalen, die es so gibt. Ich würde sagen, wir nutzen einfach ein weiteres Medium, was Möglichkeiten bietet, endlich auch mit euch da draußen zu kommunizieren. Denn sonst hat es ja immer irgendwie eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis das Feedback von euch bei uns ankam und wir darauf reagieren konnten. Und bei manchen Themen will man auch einfach sofort was dazu sagen. Ja, und jetzt haben wir live in Echtzeit die Möglichkeit, eben mit euch zu interagieren. Und das ist für mich so der allergrößte Vorteil. Habt ihr noch was hinzuzufügen, Jungs?
Was ich total toll finde, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, wie du schon gesagt hast, direkt zu sprechen und vor allen Dingen konstruktiv zu sprechen. Das ist uns ja immer super wichtig bei jedem Thema, dass wir lösungsorientiert rangehen, dass wir quasi die Wahl haben, direkt gute Kommentare mit reinzunehmen und in die Episode mit einfließen zu lassen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne?
Und ich finde es auch cool, dass ich euch sehen kann.
Oh ja.
Ist doch auch schön. Jetzt kann man uns sehen so ein bisschen. Das ist natürlich auch nochmal eine neue Ebene. Ich weiß jetzt nicht. Also für den Podcast, aber für hier, ich finde, es ist ein ganz neues Format so, dass wir uns hier, also wir haben ja hier diesen Freitag jetzt, wo wir uns regelmäßig treffen. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, weil als wir am Anfang mal drüber nachgedacht haben, was wir machen können, da war so, okay, wir erzählen von uns, wir holen Gäste. Und aber eine dritte Idee war eigentlich, wir berichten auf aktuelle Ereignisse. Und das war uns die ganze Zeit eigentlich nicht möglich, weil wir ja blockweise aufgenommen haben. Das heißt, wir haben, weiß ich nicht, eine Woche lang aufgenommen und hatten dann Folgen für 3 Monate so. Und jetzt, wenn wir uns hier ein bisschen eingegroovt haben, wir sind ja noch neu, wir haben ja noch dieses Technikding. Ich verwickel mich hier noch immer in meinem Kabel. und ich finde auch, dass mich stört es so, dass man mein Mikrofon immer vor der Krawatte ist. Ich muss da eine bessere Lösung finden, das macht mich wahnsinnig. Aber wenn sich das alles eingependelt hat, dann denke ich mir, dass wir hier auch aktuellere Themen behandeln werden. Weißt du, dass wir schauen, was ist die Woche so los gewesen, so in unseren verschiedenen Bereichen, was gibt es vielleicht gerade für neue News an der Rotlichtfront, was für neue News gibt es vielleicht in der globalen Drogenpolitik oder was für eine krasse Verhaftung gab es gerade bei Kriminellen oder was sind gerade Fragen, soll das die Welt beschäftigen oder die Deutschland beschäftigen? Und ich finde, da können wir dann super gut drauf reagieren hier auf Twitch Show.
Yeah. Ey, darf ich, wo wir gerade genau das haben, wollen wir eine aktuelle News mit reinnehmen?
Mach doch, sehr gerne.
Mach, wir haben ja alle, uns kann keiner stoppen, Roman. Tu es.
Ist geil. Pass auf, kennt ihr den niederländischen Fußballer Quincy Promes?
Nein.
Okay, Quincy Promes, niederländischer Fußballer, ehemaliger Nationalspieler, ist zu 6 Jahren Haft in Abwesenheit verurteilt worden, weil er am Schmuggel von über 1 Tonne Kokain beteiligt gewesen sein soll.
Okay.
Und das Lustige ist, er ist einfach nach Moskau abgehauen, er spielt bei Spartak Moskau.
Oh.
Und die waren im Wintertrainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Okay.
Und da wurde so gedacht, okay, jetzt ist er am Flughafen, jetzt ist die Nummer durch, die werden ihn ausliefern. Dem ist nicht so, er hat einen neuen Vertrag. bei irgendeinem Dubai-Club, United heißt der.
Okay.
Und spielt jetzt in Dubai Profifußball, obwohl
während
er
einen Haftbefehl, einen europäischen Haftbefehl definitiv hat. Ja, es ist natürlich schon spannend. Also man hört ja immer dieses in Abwesenheit verurteilt. Das hört man ja eigentlich sehr selten jetzt so in Deutschland, wann hast du das in Deutschland mal gehört? So, weißt du, das ist super, super selten hier eigentlich. Okay, dann haben die Niederländer ihn verurteilt, ja, spannend.
Wegen einer Tonne, das ist auch eine Menge, ne?
Absolut, eine ganze Menge. Und sowas wären dann ungefähr aktuelle News, auf die ihr euch freuen könnt.
Genau, und dann würden wir uns davor einfach nochmal irgendwie 2 Stunden vorher sprechen oder so, dann nochmal ein bisschen was reinlesen dazu, gut informiert sein und dann kurz drüber reden. Ich selbst war in den Niederlanden in Haft. Hätte dazu also eine Menge zu sagen. Und es ist tatsächlich, ich glaube, in Europa so der beste Ort, an dem man in Haft sein kann, also von Sicht aus eines Gefangenen. Man hat einen sehr, sehr liberalen Strafvollzug. Aber trotzdem willst du dich wahrscheinlich, der wird Millionär sein, hat er bestimmt trotzdem keinen Bock, sich 6 Jahre reinzuholen. Das ist so ein bisschen, da können sie dir auch ein Telefon und eine Playstation geben, aber so.
Aber ich denke mir so, Alter, du hast so viel Kohle, Bruder, warum machst du sowas?
Tja, manchmal ist es der Kick.
Also jetzt gibt es verschiedene Theorien. Entweder, weil bei so großen Prozessen, wo es um eine Tonne geht, sind Sachen ja oft auch ewig lange her. Also unser guter Freund Herr Hubertus Becker wurde teilweise fast 10 Jahre nach den Taten verurteilt. Ich kannte einen, der hatte 2009 seine Verhandlung und es war ein Prozess, in dem es noch um D-Mark-Beträge ging. Also ne, 9 Jahre alter Prozess irgendwie. Deswegen kann ja sein, dass das war, bevor er so ein erfolgreicher Profifußballer war. Oder man kriegt den Hals trotzdem einfach nicht voll. Dass jemand sich an so einer Stelle vielleicht sogar unverwundbar fühlt. Und das ist gar nicht mal so abwegig.
Ja.
Wenn wir aber auf der einen Seite das hinstellen, möchte ich auf der anderen Seite mit reinschmeißen, wir wissen nicht, ob vielleicht Druck dahinter stand. Weil jetzt stellt euch vor, der kommt aus einer Gegend, wo es, weiß ich nicht, wenig Kohle, Freunde waren Gangster, wie auch immer. Und plötzlich kommt er zu Geld. Und dann hieß es plötzlich, ey Quincy, du hast doch gerade 50.000 oder 100.000 bekommen oder 200.000 für deinen Vertrag. investier die doch mal bitte und unterstütz uns bei dem, was wir gerade machen. Und dann geht es halt ganz schnell, dass jemand, der eigentlich gar nichts damit zu tun haben will, plötzlich wieder mit drin hängt. Also ist genauso wahrscheinlich, wie dass er dachte, er ist unverwundbar.
Genau, die Hintergründe hier kennen wir jetzt nicht so genau. Aber wenn ihr mehr Lust auf aktuelle Themen habt, dann machen wir uns auch über die Hintergründe schlau, um da ein bisschen versierter zu sein. Und jetzt nimmt uns mal wieder Maxi mit dem Pollux mit. Wo nimmst du uns denn hin? Also, das Motto unserer grandiosen Staffel ist ja, ich dachte, es wäre eine gute Idee, Okay. Und davon haben wir alle drei ja massig immer schon gehabt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du uns heute für eine kurze, knackige Bombenidee mitbringst.
Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mit meiner Ex-Affäre und meiner Freundin in den Urlaub zu fahren, ohne meiner Freundin davon zu erzählen, dass die andere Frau eine alte Affäre ist. Und der Urlaub war ein Besuch beim Vater der Ex-Affäre, der ein Mafia-Mitglied in Italien ist.
Jetzt würde ich gerne die ersten Reaktionen aus dem Chat mal sehen.
Mafia-Mitglied hat die SWR-Redaktion übrigens geschrieben. Also ein Mafiosi, sagen wir ein Gangster. das ist natürlich problematisch. Und mir fällt kein kürzere Titel ein.
Moment, nochmal für mich zum Mitmeißeln. Ich habe mir ja ein paar Gehirnzellen im Laufe der Jahrzehnte verbrannt. Du bist mit zwei Frauen nach Italien gefahren in Urlaub und hast gedacht, es wäre eine gute Idee, dass die eine deine Affäre ist, die andere deine Beziehung und der Vater ist auch noch involviert. Digga, bist du lebensmüde?
Er ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Also das Ding ist, wir müssen weit vorne anfangen und ich hole so ein bisschen aus. Also ich erzähle die Geschichte. Ihr unterbrecht einfach, wenn ihr Fragen habt. Ihr float einfach rein und ich würde einfach mal so, ja, jetzt mal anfangen.
Ja? Unbedingt. Nimm uns mal mit in die Zeit,
Es ist direkt nach meiner Haftentlassung, also so in den ersten Monaten des ersten Jahres. Der hungrige Pollux. Ich hatte sehr viele Dates, ich habe mich darauf konzentriert, Frauen zu daten und kennenzulernen war so ein bisschen mein Weg, um die Dämonen zu beschäftigen, die mich sonst Straftaten begehen haben lassen. Und das ist vielleicht schwer zu verstehen, gerade wenn Leute mich jetzt hier noch gar nicht kennen. Aber nur weil jemand lange in Haft war und nur weil jemand keine Lust mehr hat, Straftäter zu sein, weil jemand keine Lust mehr hat, die ganze Zeit Böses zu tun, heißt nicht, dass diese Dämonen, die dich erst dahin gebracht haben, dass die einfach weg sind.
Ja.
Du musst sie irgendwie beschäftigen. Die meisten machen es mit Sport, versuchen es, aber Sport, da bist du immer nur eine Verletzung weg von, was mache ich jetzt? Nee, es klingt super kompliziert, aber irgendwie ist es es auch. Also fangen wir vorne an. Es ist tatsächlich ja in der Zeit, also in der ich dann entlassen wurde und so, nach ein paar Wochen bin ich dann so, okay, ey, nicht nur daten, sondern auch, oh, warte, man geht mal in so einen Nachtclub, in so einen Swingerclub, wo dann diese Partys sind, wo alle sich treffen. Und da bin ich dann auch hingegangen. Und ja, nach so ein paar Besuchen habe ich dann mir so einen Namen gemacht in dieser Partyszene, weil ich war halt frisch Fleisch, weißt du, ich kam gerade raus mit 31, hatte diesen hungrigen Blick, hatte den guten Körper und hatte irgendwie kaum Skrupel und deswegen kam ich da gut an.
Er roch förmlich nach Testosteron wie so ein Hund.
Es war so, er macht Liebe wie ein Mann, der gerade, das war so, das, die haben mich so, die hatten, dann hatten wir was mit und dann, ey, der ist okay, der macht Liebe, als wäre er gerade aus dem Knast entlassen worden. Und ich so, oh ja, wenn ihr wüsstet so. Und das Ding ist, wenn du dort dich dann gut benimmst, also wenn du Manieren hast, wenn du halt kein Scheißtyp bist, wenn du weißt, wo Grenzen sind, auch wenn man dir es nicht, per E-Mail vorher schreibt, sondern einfach ein bisschen Körpergefühl hast und darauf achtest, wenn du respektvoll vor und nach dem Sex bist, auch wenn du während dem Sex eskalierst, dann bekommst du einen guten Ruf dort. Dann lernen dich Leute kennen und freuen sich, dich zu sehen. Und bei mir haben sich da super viele Möglichkeiten ergeben, so extra. Also ich habe ja eigentlich nur Kriminelle gekannt und so, das war mein erster neuer Freundeskreis. Weißt? Und dann kam dann mal eine Einladung, was weiß ich, hey, kommst du nach Forchheim, da und da die Adresse, dann fahre ich hin, dann ist es voll so eine krasse Villa mit irgendwie, was weiß ich, die Garagen alle größer als die Wohnung, in der ich wohne und so. Und es ist halt irgendwie so ein älterer Dude, der halt seine wunderschöne Trophy Wife so mir vorstellen will.
Kurze Frage, was hast du denn so für Outfits gewählt auf solchen Swinger-Partys?
Tatsächlich hatte ich zu der Zeit hatte ich einen sehr guten Körper. So,
also das muss nochmal betont werden.
Es muss betont werden, weil ich heute echt, damals war ich richtig fit und das war so mein Peak. Das war 10 Jahre nichts anderes gemacht
außer
Sport.
Ich habe nach dem Outfit gefragt.
Da gibt's viele Sachen. Als Mann ist es nicht so
eben,
einfach.
Deswegen frage ich ja.
Es ist nicht so einfach als Mann, was zu wählen, mit dem du dich auch wohlfühlst. Ich habe mir zum Beispiel ganz am Anfang, ich habe mir einfach so eine super, super gute Lederhose gekauft, die halt, also eine schwarze aus schwarzem Leder, die so ein bisschen weiter geschnitten war und die du dann so auf Hüfthöhe tragen konntest. Und dann dazu noch so einen nietenmäßigen Gürtel. Und dann kam ich wie Jim Morrison oder so ein bisschen. Das war okay. Und dann gibt's noch ein paar andere Sachen. Lack, Latex. Ich hab das alles getragen. Seien wir mal ganz ehrlich, ich habe das alles ausprobiert. Wenn der Körper passt, kannst du alles tragen.
Period.
Ist so. Was soll ich
sagen? Du kannst immer alles tragen, wenn du es tragen möchtest.
Ja.
Okay, jetzt bist du in dieser Mansion angekommen, diese mit seinem Trophy Wife.
Das war jetzt nur so eine der Geschichten. Solche Sachen sind halt da passiert, weißt du? Eine andere Geschichte war, so ein junger Typ, den da irgendwie kennengelernt und der so, hey, ich habe eine Freundin, die sucht ein Doppeldate, MF. Und
Mann, Frau.
Danke. Ich habe keinen Plan von gar nichts. Was MF?
Also ein Vierer meistens aus zwei Paaren bestehend so. Und das ist gar nicht mal so leicht, immer dafür die richtigen Leute zu finden, weil entweder ist die Frau dein Geschmack, der Typ aber nicht, oder deine Freundin findet den Typen fürchterlich oder was auch immer. So ist es nicht so leicht. Und er hatte gemeint, okay, er hat eine Freundin, die jemanden sucht, ob ich eine Frau kenne. Und ich so, ja klar, komm, kenne ich, lass mal treffen. Und dann haben wir uns getroffen und hatten irgendwie so, wir waren einmal noch Kaffee, habe ich mich mit dem Mädel davor noch alleine getroffen und haben dann das Date halt ausgemacht. Und die hieß Bella. Und die war so super cool, überhaupt nicht ängstlich, gar nicht irgendwie so, weil manchmal hast du dann bei solchen Geschichten, musst du genau hinfühlen, ob das für dich okay ist, weil manchmal kommt der Eindruck, als würde einer der beiden es besonders viel mehr wollen.
Ah. Ne?
Und es gibt kaum was Unangenehmeres, als bei einem Paar zu Hause zu sein, bei dem er zum Beispiel unbedingt will, aber sie gar nicht so gerne. Und dann entsteht so ein komischer, es ist ein extrem unangenehmer Vibe. Und
ist es andersrum nicht genauso unangenehm irgendwie? Also ist, wenn du merkst, dass der Typ eigentlich gar keinen Bock darauf hat, aber du deine Alte bumsen sollst?
Also bei der klassischen Mann-Frau-Situation würde ich ja dann sozusagen mich mehr mit der Frau beschäftigen, dann fällt mir natürlich weniger auf, ob er gar keinen Bock hat. Aber es wäre genauso schlimm, wenn er dann so guckt die ganze Zeit und sich scheiße fühlt, auch fürchterlich. Das passiert dir ein, zwei Mal und dann hast du da ein Gespür, so wie jetzt Nina zum Beispiel sofort erkennt, ob ein Kunde nur ein Schwätzer ist, ein Tastenwichser oder ob der wirklich am Ende zum Date kommt. Mhm. Und so ist da auch, dann merkst du dann, okay, wow, die sind super unangenehm, irgendwas stimmt hier nicht, hey, sucht euch bitte jemand anderen.
Ja, man kriegt Antennen für diesen Vibe, ne?
Tastenwichser hatten wir auf der Plattform, glaube ich, noch nicht erklärt.
Kann ich nochmal in einem Satz machen. Also es gibt natürlich super viele Online-Anfragen in meiner Welt. Davon sind einige aber auch einfach nur heiße Luft, in Anführungszeichen. Menschen, die deine Zeit klauen, die nennen wir Tastenwichser. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele, die wirklich was vereinbaren möchten. Beispielsweise eine Cam-Session oder ein Telefonat oder ein Live-Treffen. Und das sind keine Tastenwichser.
Ich glaube, da kriegt man nach einer Zeit so ein Gefühl dafür. So, ne? Und dann lässt du dich halt nicht täuschen. Selbst wenn jetzt, das weiß ich nicht, eine sehr hübsche Sie ist und du einfach irgendwie da gerne hin würdest, wenn ich ein Gefühl habe, dass es nicht komplett geklärt ist, bin ich halt raus. Und deswegen, als ich sie dann getroffen habe und sie so, die war mega locker so. Also die hatte richtig gar keinen Stress, richtig Bock. Also haben wir das dann ausgemacht, haben in dem Hotel unser Mann-Frau getroffen und so. Und oft entstehen halt auf diese Art dann auch Freundschaften. Und mit ihr habe ich mich dann angefreundet, den Typen, mir ist nicht mal mehr sein Name eingefallen. Das ist so, weil, also der war dann irgendwie weg. aber sie ist irgendwie geblieben. Und dann haben wir so ein bisschen Affäre gehabt, waren auf ein paar Partys, an verrückten Locations, in Hotels. Irgendwie hatten immer eine schöne Zeit und die war super unkompliziert auch. Und nach einer Zeit habe ich sie dann aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Die hatte dann so einen anderen Typen, war mit dem dann immer unterwegs und so. Und irgendwann kommt ein Anruf. Und ich so, hä? Okay, hingehen und so. Ist jemand schwanger? Nein. nein, kann er nicht. Kondome.
Charlie.
Und so. Kann er nicht. Aber du kriegst immer Angst, wenn Anrufe kommen, dann so von jemandem, den du länger nicht gesehen hast. Und sie so, hey, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Und ich so, okay, klar, alles für dich und so. Und sie so, mein Vater will sich mit mir treffen und ich will nicht alleine hin. Und ich so, okay, hä, warum so irgendwie? Also der, die war jetzt auch noch nicht so alt, Anfang 20 irgendwie. Und ich so, komische Bitte, was meinst du? Und sie so, okay, dann erklärt mir die Situation. Die Situation war so, also ihr Vater ist ein Italiener, der irgendwie mal mit ihrer Mom was hatte und dann, es ist nicht Romans Vater, aber Roman kann es nachvollziehen.
Ich würde ihn dann endlich kennenlernen, das wäre so toll.
Rufst du mich dann auch an, dass ich mitkommen soll, wenn du kennenlernst?
Ja, ich komme auch mit.
Okay, danke, wir kommen alle mit und dann gucken wir so. Aber du kannst es, glaube ich, nachvollziehen. Wenn du jetzt schnell stell dir vor, irgendwie bist du 21 oder so und dann kommt der Anruf von diesem Mann, von dem du weißt, er hat deine Mutter, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, im Stich gelassen, dich definitiv im Stich gelassen und ist dann, also der war auch in Haft und so und es war alles ein bisschen kompliziert und sie kannte ihn nicht. Und natürlich hat die Mutter, wie das so oft ist und wahrscheinlich auch zu Recht, nicht besonders gut über ihn geredet. Ne, sondern oh, der ist ein blöder Typ, ein gefährlicher Typ, was auch immer. Ne?
Der wollte dich nicht.
Der wollte dich nicht, lassen. Kann sein. Zumindest, der ist kein guter Umgang. Mhm. Ne, sei froh, dass wir den nicht in unserem Leben haben. Und da hat er sich bei ihr gemeldet. Ne, ich weiß nicht, ob das Facebook war oder irgendeine. Er hat sie auf jeden Fall gefunden, hat sich bei ihr gemeldet. Er hat gesagt, er kommt nach Deutschland und will sich mit ihr treffen. Und sie war so hin und her gerissen, wie es, glaube ich, jedem geht. Ne? Ich habe meinen Vater, meinen leiblichen Vater, das erste Mal mit 18 gesehen. Ich hatte gar keinen Bock auf den. Und trotzdem hätte ich nie Nein sagen können bei diesem, als er gefragt hat. Mhm. Ne?
Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin immer noch, seitdem wir die beiden Episoden mit Rita hatten, in den verschiedensten Staffeln mittlerweile, bin ich immer noch, mir juckt's in den Fingern, ob ich nicht auf die Suche gehen soll, ne?
Ich glaube, das wird sich auch niemals lösen, wenn du es nicht tust. Also dieses Fragezeichen bleibt sonst immer bestehen.
Bei den Rita-Folgen ging es darum, dass Rita nicht wusste, wer ihr Vater ist, aber mit Hilfe zum Beispiel jetzt eines Gentests und diesen großen Gendatenbanken, den privaten, die es da alle gibt, Ancestry, 23andMe und so weiter, auf die Suche gegangen ist und tatsächlich auch eine Spur hat. Und es ist eine sehr spannende Folge, die könnt ihr mal reinhören, wenn ihr da Lust drauf habt.
Ja, hey, auf jeden
Strawberry
Fall.
Hat gerade geschrieben, das finde ich ziemlich cool. Sie hat ihr dann aber auch wirklich sehr vertraut. Man sucht sich ja für so einen Moment nicht irgendjemanden aus, ne?
Oder sie hatte niemand anderen. Also wenn sie mich jetzt nach Monaten kontaktiert,
nee, es ist tatsächlich, es bin ich.
Du also bist so toll gewesen, dass sie...
Nicht, dass ich so toll war, aber ich glaube, also ich würde mich selber auch anrufen. Ganz ehrlich, für so einen Termin.
Also ich würde dich auch anrufen, aber weil wir uns gut kennen.
Nee, wir kannten uns schon gut, so ist es nicht. Ich, okay. war mit der bestimmt auf 10 Partys. Also und zehnmal ja, okay. Partys heißt zehnmal eine Nacht verbracht, Morgen verbracht, okay. Aftercare verbracht.
Okay.
Weil das sind ja kein Paar geworden. So, aber
wollen wir was zum Thema Aftercare sagen? Ich glaube, das kennen die meisten nicht.
Aftercare in dem Zusammenhang, den ich jetzt gemeint habe, heißt, wenn du mit einer Frau zum Beispiel auf einen Gangbang gehst und die mit 4, 5, 6 Männern dort Sex hat und es soll auch irgendwie hart sein oder wild sein und irgendwie sie will es so, dass es wie man es so aus dem Porno kennt, und dann ist es halt rough, so dann kann, manchmal macht es super viel Spaß, manchmal merkt jemand, oh, ist mir vielleicht zu viel, bricht es früher ab oder so. Wenn das Ding vorbei ist, fühlst du dich definitiv benutzt. Also du wurdest auch benutzt, du musst damit irgendwie umgehen.
Ist ja auch Sinn der Sache.
Ist auch Sinn der Sache, du willst zum Beispiel benutzt werden, aber danach fühlst du dich halt auch benutzt und dann ist dieser Endorphinrausch weg, der Dopaminkick lässt nach und im Gegenteil, du fällst eigentlich wie auch nach einem Drogenrausch oder nach einer wilden Feier einfach in so ein kleines Loch und je nachdem, wie unsicher jemand da ist, oder was heißt unsicher?
Das hat nichts mit Unsicherheit zu tun.
Ich meinte eigentlich unsicher, ob man das wollte oder nicht oder ob das jetzt alles okay ist, ob man, wie auch immer. In der Zeit ist man dann für den anderen da.
Genau.
Das kannst du aber nicht von den 5 Typen verlangen, die da waren, sondern da gibt es davor einen, der sagt, ja, hey, ich bin da, wenn die ankommen und ich bleibe da, wenn die gehen. Und wenn irgendeiner von denen irgendwie blöd ist, dann bin ich da, um auf dich aufzupassen.
Ich finde, das kann man auch auf ganz andere, also auf alle anderen Bereiche noch beziehen, auch im 1:1 intimen Bereich. Es muss gar nicht um Gangbang gehen, sondern angenommen, du hast eine etwas härtere Session mit einer einzelnen Sub zum Beispiel. Auch da findet Aftercare statt, beziehungsweise in meinem Bereich, in meinem Job findet auch Aftercare statt. Das muss nicht immer heißen, dass man da jetzt auf dem Sofa kuschelt, sondern es kann auch sein, dass man sich einfach anhört, wie hat die Person das Erlebte jetzt gerade verpackt, wie geht's der Person, sich einfach noch mal einen Moment Zeit für die Person und für die Psyche der Person nimmt.
Ja.
Und wenn es eine gemeinsame Zigarette oder ein Absacker oder sowas ist, Das ist Aftercare und das ist wichtig und das kann man auch im Privaten machen.
Das ist sehr wichtig. Ist super wichtig. Bei Semis Welt schrieb gerade, ich kenne eine, die hat mal ein GB, ein Gangbang ausprobiert, ist an die Falschen geraten und brauchte danach sehr viel Therapie. Und wenn man was ausprobieren will, sollte man das nicht überstürzen. Also da bin ich vollkommen dabei, dass das ist ja in jedem Game, bei jedem neuen Ding, was man ausprobieren möchte, so, dass man sich erstmal wirklich umfangreich informiert. Aber ja, erzähl mal, Max.
Also, aber es ist tatsächlich, was du sagst, ich habe jetzt auch gerade überlegt, weil es mich erinnert an Konsum. So, ne? Ja, also wenn du sagst so, hey, wenn du safer use betreiben würdest beim Konsum, würde viel weniger passieren. Und genauso ist es da auch. Also auf ich musste ja da Fall. Auch Dinge lernen. Ich will jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, aber ich habe in all der Zeit sogar gesehen, dass Frauen ohne Kondom Sex hatten auf solchen Partys, weil das war ihr erstes Mal oder so und einer hat halt gesagt, so ja, das ist so oder so und dann macht die das und danach hat die halt, denkt sie sich, was war denn das? Das würde beim zweiten Mal nie wieder passieren. Solche Sachen kann man sich natürlich sparen, wenn man gleich mit den richtigen Leuten eigentlich abhängt. Ist aber schwer. Ist genau wie in allem schwer, die zu finden. Wir können vielleicht mal echt irgendwann eine Folge machen, wo man sowas dann vielleicht auch dran erkennt. Was sind die Falschen? Ne, weil ja. Welche dieser Typen sind die Falschen? Ich würde nie, ob Mann oder Frau, auch wie auch immer, wenn man in so eine Situation geht, wo man mit mehreren Menschen hart Sex haben soll, in welcher, ob das mit Fesseln oder Schlagen oder was auch immer ist, nie allein hingehen. Sondern muss immer einer dabei sein, den du kennst, dem du vertraust und der ein Auge offen hat, weil du hast alle Hände voll zu tun so und kriegst nicht mit, was um dich rum so passiert. Sonst machen die es definitiv nicht gut. Also das ist sehr, sehr wichtig, und das nicht allein zu machen.
Ein Restrisiko gibt's immer.
Das ist nicht also, BDSM. Das
immer,
ist,
aber man kann immer an etwas geraten, was man nicht abschätzen kann. Man kann natürlich auch denken, dass man voll den Plan hat und in falsche Gruppen geraten. Das kann immer wieder passieren. Da ist also niemand vor befreit.
Normalerweise gibt es ja dafür extra zu. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, es gibt ja eine Szene. Und in dieser Szene spricht sich das ja schon rum. Ey, das sind eine Gruppe Bastarde, mit denen würde ich mich nicht treffen. Das sind korrekte Leute, da kannst du hingehen. Und normalerweise, also das ist halt, aber wie gesagt, so.
Ja.
Auf jeden Fall.
Denk dran, wir haben nur bis 22
Uhr. Ja, sie ruft ja an, Situation, ne, war eben dieser Dad, wollte kommen. Ich konnte damit gut relaten. Roman hat es jetzt auch gesagt. Ich meine, wir können es uns, glaube ich, alle vorstellen. Und ich habe da, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, warum sie mich dabei haben wollte. Weil, ey, ich meine halt noch, ich bin jetzt nicht die beste Wahl, wenn sie mich jetzt als Lover, also als Boyfriend vorstellen will. So, weißt du, da wird ihr Dad nicht froh sein, so irgendwie ein bisschen älteren Ex-Knacki da vor sich sitzen zu haben. Aber das wollte sie gar nicht. Sie wollte, dass ich so tue, als wäre ich ein Bekannter. Mhm. Und ich so, hä? Okay, immer noch. Klar, Mann, ich mache das sehr, sehr gern für dich, gar kein Problem. Ich komme mit und so und komme dort an. Und in dem Moment, wo ich ihn sehe, checke ich, was los ist. Tätowierter, Glatzkopf, Muskeln, solche Arme, halt so ein, sah eher aus wie so ein amerikanischer Trucker. War nicht wirklich groß, aber so ein Brommer halt mit Tätowierungen, Glatze, Hufeisenbart. Was mir klar war, okay, das ist ein Gangster. Ich wusste ja damals auch noch nicht, dass der mal im Knast, das hat die mir nicht erzählt. Die hat nur erzählt, dass halt ich sehe meinen Vater zum ersten Mal, so als Erwachsener. Und sie hatte halt Schiss vor ihm. Und ich war sozusagen der Rücken an dem Tag.
Oh.
Und deswegen hat sie auch mich genommen. Und deswegen macht es auch Sinn, dass sie zu mir gekommen ist, weil dafür kannte sie mich gut genug, zu wissen, dass ich halt definitiv ein guter Rücken bin. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde mich selber bei sowas auch mitnehmen, weil du wirst definitiv nach Hause kommen, wenn ich mit dir da hingehe. Also ihr wird nichts passieren. Und ich habe auch auf den ersten Blick so, ne, dieses, okay, das hieß immer, der hat ein Restaurant und ich so, ich sehe den, unsere Augen treffen sich und ich so, Restaurant, Mann, im Knast hast du was. So, es war mir ganz klar, dass er halt kein normaler Dude ist, weißt du schon?
So eine strange Situation, den Vater kennenzulernen.
Aber er wusste ja nicht, er hat's auch gleich gecheckt, warum ich dabei bin.
Ja.
Er hat auch gleich gecheckt, warum ich dabei bin. Er war ja Gangster. So, er weiß, warum ich, und vor allem ich auch so ein bisschen, erst wollte ich mich so fast schon so ein bisschen an einen anderen Tisch setzen, um sie alleine reden zu lassen. So, ne? Und dann er
ist
so,
das okay. Zeitung.
Genau, er hat so gecheckt, okay, das ist nicht ihr Boyfriend, so, und das ist aber auch niemand, den ich, also, das ist nicht ihr Bruder oder irgendwas, sondern, okay, der ist hier, um aufzupassen. Und es lief ganz gut und er war aber laut und schon auch übergriffig. So,
inwiefern?
Also umarmig, solche Sachen sagen, was mein Vater auch immer gemacht
gibt
hat.
Gibt es das Wort umarmig?
Ja, ist dass er sie umarmig ist. Und was er auch gemacht hat, was ich immer so sauübergriffig finde von nutzlosen Vätern, zu sagen, oh, bist du toll, meine Tochter, sieh dich an, schau, was aus dir geworden ist. Das habe ich gut gemacht, so auf die Art. Digga, du hast gar nichts gemacht.
Ich war 20 Jahre nicht da, aber ich war 20 Jahre nicht da.
Und das hat er ein paar Mal gesagt, so, komm, lass uns ein Foto machen, die werden das alle sehen. Oh, wenn du nach Italien kommst, die werden dich sehen. Du siehst aus wie deine Mutter aus dem Gesicht geschnitten. Deine Mutter war so schön, du bist so schön. So, ich finde das übergriffig. Also auf ich, wenn Fall. Ich jemals in so einer Situation wäre, ich wäre sehr viel dezenter, so hoffe ich.
Also ich kann es bis zu einem, wenn der nicht halt nie da gewesen wäre, hätte ich es voll verstehen können. Wenn voll. Es so eine, ja, es eine gesunde Beziehung gewesen wäre.
Dann ist es was anderes.
So, aber, so
aber so ist
es
schon,
weird,
fast
ne?
So ein Lovebombing, auch ey, ohne dass Vater, Love existieren sollte.
Mein Vater
weil
hat das 1:1 gesagt. Der hat das 1:1 gesagt. Der so, das einzig Gute, was ich in meinem Leben hinbekommen habe, bist du und deine Schwester. Und ich denke mir so, du, Alter, hast nichts dafür getan, so. Und wir sitzen gerade, du besuchst mich gerade im Hochsicherheitsgefängnis. Also so gut war es, wäre es so oder so nicht gewesen. Aber ich fühle das, ja. Und sie ist aber eine andere Generation noch auch als ich. Ich glaube, ich habe das damals über mich ergehen lassen. Ich habe das einfach so hingenommen und mir gedacht, boah, irgendwie, vielleicht liebt er mich ja doch oder keine Ahnung. So, weißt du, ich wusste nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Ich war sehr verhalten, das weiß ich noch. Sie direkt so ein angewidertes Gesicht teilweise gemacht, so nicht so schnell und so, auch so ihn geblockt. Foto, nein, möchte ich nicht machen. So, sie hat ihm ganz oft irgendwie so eine Bremse gegeben, cool. Wo ich mir gedacht habe, go girl, weißt schon? Ein Hoch da auch auf die jüngere Generation, Mann. Die lassen die jetzt noch, die noch jüngeren jetzt, die lassen sich gar nichts mehr gefallen. Die sagen den Erwachsenen, ey, wenn ihnen du zu nahe kommst, wenn du irgendwie, ey, ne, so Bemerkungen machst, finde ich richtig gut.
Finde ich auch super.
Weißt du, man, viel zu lange, früher haben sie noch Mäuschen gesagt zu ihrer Sekretärin, Mann. Nein, nein, behaltet eure Hände schön bei euch.
Ist so, man hat früher noch in die Wange gekniffen und so ein Quatsch, weg damit.
Genau, nichts anfassen.
Ja.
So, da sind wir uns einig. Jetzt auf jeden Fall am Ende lädt er sie nach Italien ein. Schön im Sommer ihn im Haus ihrer Großmutter besuchen und 1-2 Wochen dort zu bleiben. Die Großmutter lebt schon nicht mehr, aber dann kann sie das Haus mal sehen. Und sie halt direkt, und er dann direkt, wie halt solche Männer dann auch so sind, so die einladende Bewegung. Ey, du kannst auch mitkommen, Maxi, komm, du kommst auch mit, oder? Maxi, bist du auch dabei? Und ich
Maxi.
So, ja, mal schauen und so. Und das war dann dieses Treffen. Und wie gesagt, wir waren zu dem Zeitpunkt ja schon, haben uns schon länger nicht mehr gesehen gehabt und es war dann auch noch ein paar Wochen hin bis zu dem Termin und ich hatte dann wieder eine Freundin. Ich hatte eine neue Freundin so und das war so mein letzter Versuch einer monogamen Beziehung. Wir haben auch darüber schon geredet, weil ich diese Frau auch betrogen habe und so, wisst ihr? Und
hört euch gerne die letzten Episoden an.
Das war echt, das war ganz ekelhaft von mir gewesen, wie ich mit der Frau war. Richtig ekelhaft. Und wir hatten auf der einen Seite echt eine tolle Zeit und so, auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, ich kann nicht treu sein und mir tut es auch wirklich heute noch mega leid so, aber ich wusste nicht, dass ich sagen kann, ey, ich möchte das nicht, ich möchte Polyamor, ich kann keine geschlossene Beziehung führen. Ich wusste das nicht, ich dachte entweder so oder für immer allein.
Okay, und jetzt hast du...
Jetzt kommt diese, und dann kommt die WhatsApp, ey, die Reise wäre von Tag, Tag, Tag bis Tag, Tag, Tag. Gilt's noch, ich fahre nicht ohne dich.
Oh.
Nicht so... Wow, ey, Bella, ich habe eine Freundin so und die weiß halt, sie kommt darauf nicht klar. Ich kann dir sagen, die ist jetzt nicht so der Fan von anderen Frauen und sie so, ey, die kann auch mitkommen und ich so, ja, Einladung ist Einladung und ich in meinem Kopf, jetzt kommt dieser Prozess, so, ich hatte nicht so viel Kohle zu der Zeit und ich dachte mir so, Einladung ist Einladung, wann komme ich schon nochmal umsonst nach Italien, so weißt du
halt? Ey, aber darf ich dich an der Stelle einmal unterbrechen, weil das ist ja so eine besondere Situation, den Vater kennenzulernen, auch wenn sie nicht deine Freundin, sondern deine Liebschaft war. Wie war das bei dir, Nina? Hast du so eine prägnante Situation, wo du den Vater von einem Partner kennengelernt hast, die dir in Erinnerung geblieben ist?
Boah,
kurz die Story cutten, damit ihr alle richtig den Cliffhanger habt.
Boah, also ich sage ja selten, will ich nicht erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich es erzählen will. Okay, ich mach's ganz kurz. Das ist aber schon echt super, super lange her. Ne? Da war ich noch ein junges Mädchen, sehr junges Mädchen. Da habe ich den Vater von meinem Ex-Freund kennengelernt. Der war zweisprachig unterwegs. Und die haben am Tisch auf deren Muttersprache gesprochen. Und dann hat später mein damaliger Freund mir gesagt, was der Vater gesagt hat. Und zwar, ja, die ist ja nett und hübsch, aber die hat echt kleine Titten.
Oh, was?
Das ist schon eine Weile her.
Bevor die gewachsen sind bei dir.
Das ist
bevor die gewachsen sind bei dir. Das ist eine absolute Frechheit.
Und ich denke mir, wieso übersetzt er mir das denn auch noch? Ab da konnte ich den doch nur hassen, den Vater. Also,
er hat es auch noch übersetzt, Alter.
Ja, er hätte mal lieber gesagt, ja, keine Ahnung, hätte sich was ausgedeckt.
Die, so kleine Ohren, die hat so
ja,
kleine Ohren.
Ganz kleine Ohren hat die.
Aber
oder
süß,
kleine
aber
Füße,
kleine
meinetwegen. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war eine sehr traumatisierende und verletzende Begegnung mit einem Vater, der mich dann am Ende trotzdem gerne mochte, auch trotz meiner kleinen Mäuseschnäuzchen. Aber nee. Fand ich uncool. Und ansonsten...
Ich denke auch noch drüber, wie die ausgesehen haben.
Ja, ja, okay.
Hattest du Schnurrhaare drauf oder was?
Schnauze!
So an den Nippeln so vorne, so zwei.
So Schnurrhaare, genau. Ah. Nein, war eine wilde Zeit. Ansonsten immer gut mit Vätern klargekommen.
Ey, ich finde...
Und du, Roman?
Ich habe gar keine... Ich bin mal mit der Schwester eines... sehr gut zu der Zeit meines besten Freundes zusammengekommen, während ich bei den Eltern gewohnt habe und auch noch für den Vater gearbeitet habe.
Da hast du alles falsch gemacht.
Das war kein Kennenlernen, also dann habe ich ihn so richtig kennengelernt, von einer ganz anderen Seite. Ja, das machen wir mal in einer anderen Episode, glaube ich.
Das klingt wie eine Folge.
Es klingt wie eine Folge, ja.
Es ist immer ein bisschen unangenehm so, aber sie, bei ihr war es wirklich, also sie kannte ja ihren Dad gar nicht selber, sondern wir haben beide diesen Mann gleichzeitig kennengelernt. Deswegen, es passt gar nicht so richtig in dieses Kennen, also das war gar nicht so, weißt du, das war gar nicht so ein Kennenlernen.
Hast du eigentlich ihre Mom auch kennengelernt?
Ihre Mom habe ich viel später mal kennengelernt, zufällig so.
Mhm. Also findest du, das macht einen Unterschied zwischen Mamas und Papas kennenlernen?
Voll. Mamas lieben mich, Papas hassen mich.
Ja, klar, du bist ein Mann.
Mhm. Bei dir, Roman?
Also, mich liebt eigentlich jeder.
Ja, ne? Dich kann man ja nur lieben.
Also ich bin so sympathisch, außer wenn ich voll bin.
Ich habe dich noch nie voll gesehen.
Deswegen, das gibt's nicht mehr. Sei froh.
Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen eine andere Situation gewesen. So. Was ich aber wusste auf jeden Fall, ich kann das meiner Freundin nicht erklären. Also ich meine, die war damals 10 Jahre jünger als ich. Das spielt schon auch so noch eine Rolle, so, da ist dann immer so ein bisschen so, nee, musst es und so. Und jetzt noch weniger mochte sie die Frauen, mit denen ich was hatte, so. Weißt du, das war dann so, also das wäre auf gar keinen Fall gegangen. Also, und das, ey, das ist echt so eine dumme Idee gewesen. Aber ich sag echt so zu Bella halt, okay, schau mal, wir können theoretisch fahren, aber meine Freundin darf nicht wissen, dass wir schon mal was miteinander hatten. Also eigentlich darf sie nicht wissen, dass wir uns kennen.
Oh mein Gott.
Und sie so, fein für mich. Die war krass, Mann. Alle Fragen, alle Sorgen, alles, was passieren kann, kommt mir gerade gleich in den Sinn. Damals ich so, oh, geil.
Das
hätten wir so. Das hätten wir so, weißt du? Und dann, kennt jemand die Serie? Ich habe zu der Zeit aber auch eine Serie geschaut. Kennt ihr Californication?
Habe ich nie geguckt, aber ich weiß, welche
Serie. Guck dir die Serie an, Nina. Das ist eine Serie mit David Duchovny und der vögelt sich da so durch L.A. und nimmt es irgendwie immer so super leicht und er kommt aber dabei immer wieder in Teufels Küche. Und aber er nimmt es immer so easy, weißt du? Das ist immer so...
Das war dieser Akte X-Yogi, ne? Der hat früher auch so Filmchen gedreht.
Der war auch sexsüchtig. Und in dieser Serie, das ist so... Das ist halt er, der braucht da nichts spielen, sondern das ist einfach so. Und für mich war der so wie so ein bisschen so ein Vorbild in der Art, wie er so nonchalant halt die Probleme nimmt. Und ich habe ja auch neue Vorbilder gebraucht. Wisst ihr, meine Vorbilder davor hatten keinen Humor, waren nicht charmant, waren nicht witzig. Weißt du, der zum Beispiel, der kriegt Schläge, hat ein blaues Auge, der Zahn wackelt und er so, ja, okay, das war verdient halt so, weißt du? Und ich komme aus einer Welt, wo, da musst du Rache üben und das und das. Ja, deswegen habe ich so ein neues Vorbild, so ein leichtes Vorbild gesucht. Ey, und ob ihr es glaubt oder nicht, Spoiler. 1:1, das bin ich geworden. Weil dem sein Ding war damals, er hatte einmal einen Bestseller geschrieben und hat von diesem Ruhm so sein ganzes Leben lang gelebt. Und ich lebe heute noch von meinen 5 Minuten YouTube-Ruhm, weißt du, hänge ich dann auf einer Party mit Bill von Tokyo Hotel rum und sage, ey, ich bin dein Traummann, darf ich vorstellen? So habe ich übrigens, das war mein Hallo zu Bill von Tokyo.
War direkt verliebt.
Er war so, bitte? Und ich so, ich war im Knast. Und er so, oh! Das war lustig. Das war lustig. Aber ich glaube, er ist gerade emotionally besetzt. Auf jeden Fall, genau, das war so, das muss man dazu sagen. Ich bin ja so leicht beeinflussbar von den Medien, die ich konsumiere. Deswegen schaue ich da jetzt nur noch friedliche Sachen an und habe früher von den ganzen Gangsterfilmen mich inspirieren lassen. Und diese Serie hat mich inspiriert. Das war so, naja gut, wenn der so durchs Leben kommt, dann kann es ja bei mir auch klappen. Und mir hat es halt getaugt. Und jetzt schlage ich das Ding so meiner Freundin vor. Und auch wieder mit so einer schäbigen kleinen Notlüge. Und jetzt gebt euch das wie... Ich habe nichts Böses im Sinn gehabt, aber es ist so mies eigentlich. Pass auf, ich sag zu ihr, ein Kumpel von mir hat uns nach Italien eingeladen, aber wir müssen seine Tochter mitnehmen. Die wohnt auch in Nürnberg. Und die kennen sich noch nicht so gut und wir sollen sie halt mitbringen.
Gar nicht mal so blöd, Herr Pollux, weil, ohne Scheiß, wenn der Typ nämlich auch so ein Gangster war oder ist, ist diese Story viel glaubhafter, dass das eh ein Kumpel von dir ist und ihr die Tochter mitbringen müsst.
Und ich sage, es ist ein Freund von früher. Meine Freundin war auch so ein bisschen Ghetto, also die wusste zumindest, sich in der kriminellen Welt zu bewegen. Und klar, das heißt vor allem eins, keine Fragen stellen. Also kein dummes, woher kennt ihr euch, wann habt ihr euch kennengelernt, was habt ihr als letztes zusammen gemacht? Das wusste sie, dass du das zumindest bei den Männern unter uns gar nicht machen brauchst, weil du kriegst so dumme Gesichter, die alle so, das war die Sache mit dem Typen, bei dem Kerl damals, du weißt schon, vor der anderen Geschichte. Und das war so der Gedanke, ich so, aber ihr seht, das ist ein fragiles Kartenhaus, es muss eigentlich nur einmal einer... Es kann richtig unangenehm werden, kann aber auch klappen. Ich kann nicht mehr sagen, was ich mir gedacht habe. Ich weiß nur, dieser Stress, diese Halbwahrheiten, das würde mich heute umbringen.
Ist es Halbwahrheiten?
Aber so konnte sie...
Halbwahrheiten?
Ja, ja, aber es ist eine Halbwahrheit. Weil so konnte,
eine
konnte,
kleine Notlüge,
so meine Freundin, aber so hat die gar nicht gefragt, ob ich mal was mit ihr hatte. Also musste
klar,
ich,
Tochter
musste
von
ich
Kumpel,
nicht lügen.
No-go.
Genau,
ja,
also
eben.
Musste ich nie lügen. Das hat sie nie gefragt. Klar, und ich sag immer wieder, und ich habe auch immer wieder gesagt, so, ey, ich habe sie mal gesehen, als mein Kumpel das letzte Mal in Nürnberg war und ich mich mit ihm getroffen habe, war seine Tochter dabei. So habe ich es gesagt, daher kenne ich sie schon.
Also das ist schon gut gedribbelt.
Aber glitschig, es
absolut
ist eine glitschige Schleimschnur.
Räudig könnte man fast sagen.
Aber gut gedribbelt. Also, weißt du, für Menschen, die ihr Leben lang nicht sein durften, wie sie sind und lügen mussten, es ist plausibel.
Es ist plausibel.
Und darüber haben wir auch schon mal geredet. Also wir alle drei haben in unserem alten Leben so viel lügen müssen. Auf die Lüge mehr oder weniger kommt es einem nicht mehr an. Es ist ja Teil des Alltags zu lügen. Deswegen tut es einem in dem Moment auch nicht weh zu lügen. Ey,
vor allem, weil ich mir gedacht habe, ich habe ja keine bösen Intentionen. So. Zum Beispiel David Duchovny in der Serie, der hätte dort beide nacheinander an verschiedenen Orten heimlich gevögelt. Ich hatte mir fest vorgenommen, und ich habe das auch Bella gesagt, ich so, ey, wir werden nicht rummachen. Wir werden nicht rummachen. Ich sag's dir, das ist für mich, geht jetzt nicht. Das kann ich auf keinen Fall bringen. Und das war schon so dieses, dadurch fand ich mich moralisch in Ordnung. So, gut. Hätte ich mir gedacht, ich vögel die beide, hätte ich mich schlecht gefühlt.
Okay.
So,
hat das denn geklappt? Hast du das wirklich geschafft, geheim zu halten?
Ey, wir fliegen jetzt, okay? Und durchgehen, immer wieder Panikattacken während dem Flug,
saß
weil ich mir dauernd denke, ich saß, glaube ich, echt in der Mitte. Ich saß in der Mitte. Nein, mit Absicht saß ich in der Mitte, damit sie nicht... Also das war ja schon so. Ich habe mir gedacht, okay, die dürfen so wenig wie möglich alleine sein miteinander. Alle. Aber dann habe ich habe eigentlich schon beim Kennenlernen gemerkt, Bella, krass, Mann. Ich so, wow. Ey, du hast ihr nichts angemerkt. Sie war stone cold. Wir landen also irgendwann in Crotone und wir nennen den Italiener jetzt einfach Toni, weil es am einfachsten ist und so.
Weil alle Mafia-Paten Toni heißt.
Toni holt uns ab, fährt uns weiter in den Süden. Und es ist jetzt auch egal, wohin. Ich kann es nicht genau sagen. Ich liebe Süditalien, war auch ja davor schon mal in Süditalien als jüngerer Mann. Und Kalabrien ist eine wilde Gegend. Also wenn ihr noch nie in Süditalien wart, das kannst du nicht vergleichen mit irgendwas, was du hier in Europa kennst oder so. Oder also die Straßen, weißt du, da siehst du auch mal Einschusslöcher irgendwo und so. Das ist schon basically Mafialand. Ich habe das jetzt nochmal gegoogelt, weil ich gucken wollte, ob ich einen Stadtort daneben oder so nehme als Ort. Und das Erste, was ich finde, 169 Festnahmen, kompletter Clan ausgehoben, bla bla bla. Und ich so, oh ey. Und in dem Moment, wo wir so fahren und der fährt original, wie ein Italiener dort unten halt fährt, er überholt in den Gegenverkehr rein. Die wissen, auf der Landstraße, drei Autos passen nebeneinander, wenn nur beide weit, also die äußeren nach außen fahren und der innere halt in der Mitte. Da wusste ich schon so.
Wenn du überhaupt fahren kannst und nicht auf einmal Backsteine unter den Felgen hast.
Ding auch, Mann. Schlaglöcher, alles mögliche und ich sehe schon, er zugeguckt bis oben hin so. Und in dem Moment, wo wir so immer weiter nach Süden fahren, immer weiter nach Süden und ich so check ich, dass meine größte Gefahr gar nicht ist, dass meine Freundin rausfindet, dass ich mit Bella geschlafen habe, sondern dass der rausfindet, dass ich seine Tochter gebankt habe. Weil der sagt dann, bitte, wann war denn das? Und so, das muss ja auch schon, also, oh mein Gott, ey.
Da warst du noch im Knast, Digga. Das ist die beste Antwort darauf.
Das war ein heißer Trip, den du da...
Das war so. Und in dem Moment, ich sitze so da und ich so... Ah ja, okay, das ist ein größeres Problem. Also die ganze Sache ist hot. Und in Nürnberg, habe ich jetzt keine Angst gehabt vor irgendwem. Also da weiß ich, da sind wir alle gefährdet, gleich gefährdet. Aber dort unten bin nur ich in Gefahr. Das ist einfach so, weißt du. Das ist so leicht, dass jemand dort verschwindet. Der ist mit diesem Jetski da raus aufs Meer, nie wieder gesehen. Und du bist weg. Wenn Bella einen Fehler macht, weil die hat die ganze Zeit mit dem gestritten. Die muss nur einmal aus Wut irgendwie so. Ja. Und ich so, oh Gott. Und wir fahren jetzt zum Haus. Bella stabil am Anfang, keiner merkt was und so. Ich und meine Freundin kriegen ein Zimmer. Bella kriegt ein eigenes Zimmer. Und schon am ersten Abend, sie ist echt super ätzend zu ihm. Er will immer umarmen, sie will ihn nicht umarmen. Aber er hat auch solche Sachen gemacht. Ey, die ist über 20, die will sich nicht auf deinen Schoß setzen. Weißt du, wie ich meine? Aber er war so...
übergriffig.
Ja, aber es war so ein bisschen dieses, ich glaube nicht, dass er es wirklich hat, und die anderen auch nicht. Also die erste Oma, die ich gesehen habe, hat mich angezogen und also es war so eine starke Körperlichkeit, die ich gerne mag, aber sie von ihm
besonders von der Oma nicht haben wollte.
War mir, ich habe am zweiten Tag, habe ich Italienisch geredet mit dir, Mann, in der Früh.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Vater versucht hat, so ein bisschen Liebe nachzuholen, die er die ganzen Jahre verpasst hat. Jetzt, wo er gesehen hat, er hat ja eine tolle Tochter und keine blöde Tochter, will er ihr dann das geben, was er all die Jahre nicht gegeben hat. Und das ist vielleicht von ihm wirklich nur gut gemeint, aber ich...
Nicht nur, weil es war auch dieses, sobald andere Leute dabei waren, wurde es noch viel massiver.
Genau.
So, also wir waren da essen bei einer Familie, übrigens, ne, von außen hast du nur so eine Mauer gesehen, in einer Stadt, in einem Dorf, in dem nur Buchboden stehen. Und dann siehst du so eine hohe Mauer, hinter dieser hohen Mauer eine Villa. Ey, jedes Zimmer war so voll mit so viel Zeug, wo du so einfach, du denkst dir so, okay... Das Ölgemälde hängt wahrscheinlich im Louvre. Also das war wirklich so ein sehr wohlhabendes, sehr vollgestopftes Haus. Und wir sitzen drin und plötzlich will er sie die ganze Zeit jedem zeigen, jedem vorführen, die ganze Zeit umarmen. Und ich verstehe ihn, aber es ist nicht in Ordnung. Weißt du, es ist nicht in Ordnung.
Ja, und sie ist ja auch kein Püppchen, was man einfach so präsentiert.
Sie ist ein Mensch und sie ist ein verletzter Mensch, ein traumatisiertes Mädchen, das hier bei einem deutschen Stiefvater aufwachsen musste, nie sagen konnte, wo ihre Wurzeln sind, nie erklären konnte, warum sie ist, wie sie ist, weil ein Teil, 50% einfach fehlen. Und Roman weiß es, ich weiß es ganz genauso. Und das klappt eigentlich alles ganz gut. Da gab es aber auch so kleine Versprecher mal. Sowas, wo du dir denkst, so...
Gib ein Beispiel.
Ich weiß es nicht mehr genau. Scheiße. Ich muss mir jetzt eins aus dem Arsch ziehen, einfach so im Sinne von, aber so Sachen wie so, weißt du noch damals, und dann... irgendwas in Nürnberg. Und dann ich so, ja, da, als wir deinen Vater getroffen haben, beim Chine da so. Weißt du, so irgendwie so.
Ja, aber es ist auch so schwer, super das schwer. Geheim zu behalten. Das ist ja fast unmöglich.
Unmöglich.
Es fließt wahrscheinlich Alkohol dort.
Ja.
So, alle sind so, wie du es beschrieben hast.
Ihr seid natürlich, jetzt auch Familie.
Genau, du kommst ins Reden.
Mehrere Sprachen, weißt du. Oh, es war heikel. Und ich immer diese beiden Bälle dribbeln, so, weißt du, dieses... Auf keinen Fall darf ich Nähe zu Bella zeigen, in irgendeiner Form. Weil sonst würde es einfach nur creepy sein. Meine Freundin würde ausrasten, weißt du schon? Und zu ihm halt auch nicht so. Und gleichzeitig muss ich so tun, als bin ich mit ihm schon seit 20 Jahren befreundet.
Was
ohne,
dass
er es checkt.
Ja,
und ich so, Bruder, schön dich zu sehen, komm her. Und er umarmt mich so zurück, schön dich wieder zu sehen, Bruder. Und ich so, ja, so ging es ja schon los, weißt du schon.
Aber Frage, bezüglich Bella, musstest du dich zügeln, keine Zuneigung zu zeigen?
Nein.
Oder war das wirklich in dem Moment so...
Geh weg, bleib bloß da drin stehen. Bleib bloß. Okay. Ich meine, ich bin doch kein Ding. Was denkst du, was ich für ein Mann bin? Ich bin doch kein, nur weil die irgendwie ein Mädchen ist, muss ich ihr gleich Zuneigung zeigen.
Ja, aber du hattest ja schon mal Zuneigung zu ihr. Kann ja sein, dass die Zuneigung noch nicht erloschen ist.
Nein.
Okay. Nächste Frage.
Es war einfach, wir hatten jetzt in Italien, wie gesagt, auch nichts anderes, war mir wichtig, das hätte es ekliger gemacht, so, das ist einfach Punkt. Und dann kam die Situation am Strand. Und die Situation, pass auf, wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen, Bella war so genervt von ihm schon wieder, das war alles irgendwie schwierig. Und dann sind wir so im Wasser, ich sitze mit meinem Arsch in so einem Schwimmdonut, dümpel so vor mich hin, lass Sonne auf meinem Bauch, guck in den Himmel. Meine Freundin schwimmt so ein bisschen, die war eine sehr gute Schwimmerin und Bella hängt auf einer Luftmatratze. Und meine Freundin kam immer so zu mir und zu Bella und zu mir und so. Und dann irgendwann schwimmt diese, und ich habe die Augen zu, und die schwimmt an den Strand zurück, wo er sitzt auf unseren Decken mit dem Essen und so und halt telefoniert. Und ich krieg das aber nicht richtig mit, sondern ich hänge so auf meiner Luftmatratze und mach irgendwann so die Augen auf, zack, allein mit Bella so. Ich schaue zum Strand, ich sehe, sie sitzt neben Toni, sitzen auf der Decke, beide unterhalten sich so. Das erste Mal, dass sie alleine sich so unterhalten können, weißt? Und ich so, Alter, ich schaue die Bella so an. Sie lässt tot sich weiter nichts anmerken. Ich so, wow, wow, wow. Und plötzlich, die Unterhaltung wird so ein bisschen angeregt. Und ich kenne die Körpersprache meiner Freundin. Ich merke, sie ist pisst, Mann. Sie zieht so zu, sie ist, ich glaube, sogar sauer. Und ich so, oh, oh.
Es kann schon sein, dass sie sauer ist.
Oh, oh. Sauer im Urlaub, ganz schlechte Kombi.
Genau in dem Moment. Ich so, Gott, der braucht nur einmal gesagt haben, ja du, ich kenne ja den Max jetzt auch schon, ne? Habe das zweite Mal gesehen, das passt nur. Oh. Und schon wäre ich, wie, was jetzt? Was jetzt? Wie komme ich raus, Alter? Und dann plötzlich so, ne, ich lasse mich langsam so, ich wollte jetzt nicht übertrieben so zurückkraulen, so, sondern langsam meinen Schwimmring, so mit paddel ich so ein bisschen Richtung Strand, aber schaue immer noch mal wieder so raus. Ach, ist es schön, wieder schnell Richtung Strand. Ach, habe ich hier Zeit, aber wieder zum Strand, so schnell wie möglich. Und kurz bevor ich dann so langsam dahin komme, wo man stehen kann, am Ufer sozusagen, steht sie auf und läuft weg. Und ich so, Alter, okay, jetzt brauche ich auch nicht hinterher rennen, ganz relaxed bleiben, so, und sie läuft halt einfach am Strand entlang und weg. Und gehe so zu ihm, und zu ihm kann ich ja jetzt auch nicht direkt so, sag mir jedes Wort, was ihr gesprochen habt. Ich muss wortwörtlich hören, was ihr gerade besprochen habt, weil er war so gut gelaunt, koksig wie immer halt.
Gut gelaunt, koksig.
Koksig.
Ab jetzt wusste ich nicht mehr, wie viel sie weiß oder ob und wann es Ärger gibt. Jetzt war das Ding außer Kontrolle so.
Ey, aber da passt die Frage super gut von Chemi. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn das alles aufgeflogen wäre?
Super schwer zu sagen. Also definitiv hätte sie nicht mehr mit mir im selben Flugzeug zurückfliegen wollen.
Bist du deswegen nicht hinterher? Weil.
Ja. Ich
kann nicht für alle Frauen sprechen, ja, aber wenn eine Frau wegrennt, versucht zumindest einmal ihr hinterher zu gehen.
Sie ist nicht gerannt, sie ist entschlossen gegangen.
Anders werten. Wenn sie dann sagt, verpiss dich, lass mich jetzt erstmal in Ruhe, dann lass sie auch. Aber
die war schon noch so ein bisschen freigeistig. Es war jetzt keine, die den ganzen Tag hinterher dackelt. Also die macht schon auch ihre eigenen Sachen. Hätte genauso gut Muschel sammeln gehen können. So.
Nur halt wütend.
Ja, aber muss auch nicht auf mich gewesen sein, weißt du? Ich meine, es war so,
okay.
Das Problem ist, wenn ich jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, ist was ist so, und sie sagt, warum, was soll denn sein? Natürlich so, keine Ahnung. Und dann hätte sie schon gewusst, dass ich lüge halt, weißt du? Also, das ist so heikel. Ich kann heute, das muss man auch sagen, meine Frau heute, mit der ich verheiratet bin, Digga, die sieht auf 10 Kilometer, wenn ich nur den Hauch einer irgendwas geheim halten will. Also das hätte niemals mit meiner Frau funktioniert damals. Wir kannten uns, also wir waren, es ging halt einfach. Pass auf, okay, jetzt Abend. Der Tag war dann irgendwie komisch, die kam dann auch irgendwie wieder, aber ich war halt die ganze Zeit so auf glühenden Kohlen. Irgendwie, ich wusste jetzt auch nicht, soll ich jetzt fragen, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung, so hat sie dann so, ne? Ich so, okay, dann ist ja gut, dann ist ja bei uns allen alles in Ordnung, oder? Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit ein paar Tagen alle. Ist ja schön. Und an dem Abend sind wir dann in eine Bar gegangen, an der Marina, und das ganze Ding war voll mit Gangstern. Jeder so, ja, ich bin LKW-Fahrer, ich bin das, alle Gangster. So die Hälfte davon so Leute, die, warum hängen die da ab, die es vielleicht nie ganz nach oben geschafft haben, aber schon ihre 15, 20 Jahre Knast. Hälfte der Leute dort hat Deutsch gesprochen, so was ja auch krass ist, weißt, wir sind in Süditalien, alle sprechen Deutsch, warum? Weil sie halt irgendwie mal Flucht in Deutschland 10 Jahre eine Pizzeria geleistet haben oder solche Sachen oder in deutschen Knast sogar waren, lauter solche Leute, alle koksen, warum auch immer, keiner geht aufs Klo zum Koksen, jeder kokst im Auto. Einer fährt und die anderen koksen hinten im Auto so, und dann gehst du wieder in die Bar so. Die einzige, die nicht kokst, ist Bella. Ich meine, ich habe damals konsumiert, vor allem im Urlaub. Das war mir, hat mir richtig gut reingepasst so. Ich ziehe, meine Freundin hat gezogen, nur Bella eben nicht. Und es geht den ganzen
Abend außer Bella.
Ey, es geht den alle Ballern außer Bella. So, es geht den ganzen Abend halt weiter und Toni versucht wieder den Dicken zu machen und auch irgendwie immer Bella zu beeindrucken und sie ist einfach. Sie ist so ätzend zu ihm, dass er mir schon fast leid getan hat, so. Aber er hat auch, Scheiße gemacht. Ich meine, und sie hat auch jedes Recht dazu. Aber er säuft immer mehr. Und sie hat schon zwischendrin auch so harte Sachen gesagt, so irgendwie so Sachen, die jetzt wirklich mit der Familiengeschichte zu tun haben, die jetzt, weiß ich nicht, ja, du hast die Mutter da, oder als wir dich gebraucht haben, so warst du nicht, oder solche Sachen, ne? Also es war schon, sie hat ihm gegeben. Und sein Kopf wird immer roter und er ist total fertig und du merkst, er lässt doch den Kopf so hängen und gleichzeitig kokst er aber. Roman, vielleicht kannst du erklären, was passiert mit jemandem, der super viel kokst, super viel säuft und gleichzeitig von seiner einzigen Tochter wie ein Stück Scheiße behandelt wird. Was
kann passieren? Also, ich habe ja keine Tochter, die ich so behandelt habe, deswegen wird es schwierig, dass ich das genauso
anziehe. Aber die ersten beiden Teile kannst du.
Also, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Alkohol, ein kleines bisschen Erfahrung mit Kokain. Und,
so 21 Jahre oder was war das noch gleich?
Also emotional sein auf einer Stimulanz, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, emotional zu sein. Du bist ja kalt. Also Koks macht dich gefühlstot normalerweise. Wenn du dann aber eine Emotion hast, die muss sehr intensiv sein, sonst würdest du sie gar nicht fühlen. Angst, Traurigkeit, Wut, besonders Wut, dann kann es gefährlich werden. Da können mal Leute durch Scheiben fliegen, da kannst du dir eine Hand brechen, indem du jemanden schlägst und es gar nicht spüren. Also das kann wirklich arg nach hinten losgehen, wie Max sagen würde.
Mhm. Du wirst sagen, ah ja, genau das kann auch passieren. Also säuft immer mehr und irgendwann, wir fahren zurück. Ich glaube, er ist sogar gefahren, weil schon durch diese Straßen und das ist alles. Aber ey, Süditalien anders, einfach anders. Man kann, ey, da war, kleiner Side-Story, da war ein Junge, der war vielleicht 12 oder 13. Alle hatten Schiss vor dem. Todesangst. Und der hat sich benommen wie die Axt im Walde, bis er irgendwann um 10 oder 11 müde geworden ist. Der hat sich benommen. Da, Frauen waren da jetzt nicht viele oder so, also waren jetzt keine Dinge. Aber der hat Spaß gemacht, der hat Leuten Nackenschellen verteilt. Und dann irgendwann sagt halt auch, Toni sagt dann irgendwann so, ja, das ist der Sohn von dir. Und dann so, okay. Weißt du so, der fährt Speedboat, der 12-Jährige. Das ist, was er gerne macht, das ist sein Hobby. Er fährt, weil ich auch so, ja, was machst du? Er fährt gerne
Speedboat. Krasse Kindheit.
Ja, ja, krasse Kindheit. Aber ob die alt werden, ne, aber solche, so war das dort. Und pass auf, jetzt gehen wir zurück ins Haus. Ich gehe mit meiner Freundin aufs Zimmer so, dachte mir so ein bisschen rummachen oder so. Aber ich glaube, wir haben dann sogar gestritten an dem Abend, wäre auch typisch gewesen. Und plötzlich hören wir halt Schreie so, ne? Ja, und Tumult und Ding und so. Du hast mir gar nichts zu sagen, das geht dich ein Scheißdreck an, du bist nicht mein Vater, bla 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 bla. Und ich so, oh, rausgehen drin bleiben. Und meine Freundin immer so, geh raus so, weil das ist ja dein guter Freund. So auf die Art, sie dachte ja, ich kenne ihn seit 20 Jahren, geh jetzt und tröste ihn so auf die Art, ne? Und ich so, ja, ich warte jetzt noch, halt wollte halt auch nicht, dass Bella was passiert oder so. Ich warte und so und dann plötzlich höre ich halt die Tür knallen, boom. Und dann weiß ich so, okay, die Bella ist weg. Und dann wenigstens, okay. Und sie so, ja, geh, passt schon, ne? Geh nochmal, schau nach ihm und so. Und ich so, oh, weiß gar nicht, aber gut. Und schau halt so und geh raus, ob alles okay ist. Und ihr müsst euch vorstellen, es war so an dem Hang ein schönes Haus mit einer riesen Terrasse. Und von dieser Terrasse konntest du halt bis zum Meer schauen, du konntest den Sternenhimmel sehen. Ich so geflasht gewesen dort, weil ich halt, ich meine, Knast, das, Sterne sind für mich eh was Krasses. 10 Jahre habe ich keinen Stern gesehen, weil im Knast siehst du die Sterne nicht wegen dem Flutlicht. Du kannst nicht gegen Licht und dahinter ist nur schwarz. Und dort stehe ich und dann sogar Ding gesehen. Das war, glaube ich, da sogar mit
Sternschnuppen
gesehen. Ich stand so da, ich so, wow, was ist denn das, Mann?
Supernova.
Genau, erst habe ich noch bei der Bella geklopft. Ich klopfe so, weil ich dachte mir, wollte ich jetzt nicht für meine Freundin, aber halt für Bella. Ich so, hey, alles okay. Und höre von ihr keine Reaktion, kein Ding mit mir, will sie also auch nicht reden. Und dann gehe ich so raus auf die Terrasse und er steht so an der Brüstung mit dem Rücken so zu mir. Und auf dem Tischchen so, du siehst Koks, du siehst das, Aschenbecher kippen, das. Und ich sehe nur so seinen Rücken. Und ich komme raus und als er mich so hört an der Terrassentür, dreht er sich so rum und hat halt eine Knarre in der Hand.
Oh.
Und ich so, shit. Weißt du, ich meine so, ich schaue seine Augen, ich sehe nur rot, glasig,
scusi.
Koks, ich vergesse mein Italienisch, ich versuch's auf Japanisch, Mann. Er starrt mich so nur an, so, und ich schwöre, er starrt mich so an und ich warte halt nur auf diesen einen Satz. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? So, weißt du, ich meine, ich so, und nach endlos Sekunden, und so, er dreht sich einfach so um wieder, schaut so runter wieder, fragt, ob ich eine Line will, komm, setz dich hin, bla bla. Ich so, ja, ich bin gerade fein und so, aber die Knarre.
Setz dich hin, habe ich gesagt.
Er war so. Der ist auch noch so ein bisschen älter gewesen als ich, der war noch mal, heute wäre das noch mal anders, aber damals war es gerade so an der Grenze, dass er noch ein bisschen älter war als ich, ne? Mhm. Und deswegen mir auch manchmal so gekommen ist, so ein bisschen so, na, Junge, komm, setz dich hin und so. Und ich so, ich bin fein, passt schon, aber die Waffe, kann ich die Waffe mal sehen? Die interessiert mich so. Und der so, ach, das alte Ding, bla bla bla, so, ja, hier hat jeder eine Waffe, weiß ja selber, pam, 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 schießt einfach so 2-3 Mal in den Himmel. Ich so, ich höre die Patronen, ting, 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 so, okay, fuck, du kannst da rumballern, so viel du willst, aber gleichzeitig, damit zeigt er mir auch noch, hier kannst du so viel rumballern, wie du willst. Hier gibt es keine Bullen, hier gibt es keine Nachbarn, hier kann ich machen, was ich will und so.
Und vielleicht an der Stelle, ganz sorry, wenn ich reingrätsch, für alle, die das nicht wissen, Max hat durch seine Gefängniszeit eine PTBS. Ne? Also ich, wenn es knallt, klar. Das ich ist nicht gut.
Klar. Ich war so, ich komme nicht gut klar. Vor allem, ich habe Erfahrung mit solchen Leuten und ich wusste aber nicht, ob das jetzt Drogen sind oder ob das Alkohol ist. Weil genauso
kannst du gar nicht mehr einschätzen, so einen Zustand.
Genauso gut, du konntest dir nicht mehr einschätzen. Genauso gut könnte nämlich, ich hätte sowas ja früher auch, ich habe auch ganz lange gewartet, habe noch gesagt zu Leuten, ey, setz dich hin und so, machst du bequem. Und dann erst irgendwie, ey, übrigens, du warst doch der eingebrochen ist, oder? So, nachdem ich schon 2 Stunden mit den Leuten gechillt habe, so, weißt? Weil ich halt einfach das mochte, wenn Leute so unsicher waren und so gewartet haben, kommt es noch, ja, es kommt schon noch, Bruder, aber setz dich erstmal und so. Und ich habe gedacht, dass er das auch macht. Ich dachte die ganze Zeit so, er sagt dann irgendwann so, ey, ne, jetzt erklär mir mal, was das für eine Nummer mit dir und meiner Tochter ist und so, ne, warum ist die so wegen dir, du bla bla bla. Ich wusste ja nicht, was die geredet haben. Und ich mach's jetzt ganz kurz. Er wusste nichts von mir und Bella. Aber, und jetzt kommt's, Roman. Der war hardcore suizidal.
Ja, das war mein erster Gedanke.
Ja, weil seine Tochter nichts mit ihm zu tun haben will. Der genau. Alte ist Jay, der hat in einem Zustand, der hat sich die Knarre die ganze Zeit immer wieder an den Kopf gehalten. Immer wieder so hochgehalten. Ja, so immer wieder, dann wieder ins Meer geschossen. Dann wieder so, ey, ich so zähle immer so, okay, 2 am Anfang, ich war mir nicht mehr sicher, 2 oder 3, 3 Mal wahrscheinlich geschossen. Pam, pam, pam. Dann pam, pam, pam. Bei 3 Schüssen denkst du immer, es sind 2, aber es sind meistens 3, wenn du das so hörst. Dann nochmal da geschossen. Ich schaue, was ist das für eine Knarre? Wie viel Schuss? 9, 10, keine Ahnung, ist ein altes Ding. Vielleicht nur 8, wie viel hat er so? Und die Munition, am Tisch lag Munition, ganzes offenes Package lag Munition. Ich schaue die Munition schon vom Tisch. Hab ich schon, okay, gut. So, ey, und so ging das den ganzen Abend weiter und ich versuche ihn zu überzeugen und dann er immer wieder, doch nimm noch eine Leine. Und dann ich auch noch eine Leine gezogen, das machst du auch wieder für mich nicht mehr einfach. Und er heult und schreit und heult und macht diese theatralischen Gesten, schlägt sich selber mit der Knarre. So, auf die Brust erst so. Ich denke mir, Alter, wenn die losgeht, aufs Gesicht, so haut er sich so ein paar Mal mit dem Ding. Meine Freundin kommt raus. Sie schaut so, ich so, ey, bitte, Babe, geh wieder rein. Sie so original. Was wieder rein? Die war nämlich so, die hat das gehasst, wenn man sie so wegschickt, weil Männer machen. Sie wollte auch noch eine Line ziehen, habe ich dann auch schon gecheckt. Und ich so, ey, bitte geh wieder rein, weißt du, ich meine? Und dann sieht sie so, wie er drauf ist. Dann er wieder dreht sich um, hat die Knarre in der Hand. Sie so, okay, ich gehe dann wieder rein. So.
Ach.
Und er halt, weißt du, mit diesen Fake-Tränen, das sind ja keine echten Tränen aufguckst. Das ist so dieses...
Also, yeah.
Da läuft dir alles aus dem Auge, aber keine wirklichen Tränen. Aber er war in diesem Zustand halt. Und irgendwann gibt er mir die Knarre halt. So, ne? Und ich so, okay, pam. Vor ihm, so, ich schaue ihn an, so von Mann zu Mann, ey, Magazin raus, nochmal zack, Kugel raus, ihm wieder gegeben. So, ich so, schau mal, das behalte ich auf jeden Fall. Halt das Magazin, ne? Und er so, im ersten Moment... Er überlegt so, er will sich jetzt nicht wie ein Kind in seinem eigenen Haus. Ich wusste genau seine Dinge und ich so, ey, schau mal, ich behandle dich nicht wie ein Kind, ich behandle dich wie ein Mann, ich respektiere dich über alles, das ist dein Haus und so weiter. Aber ich werde nicht in einem Haus schlafen, in dem eine geladene Waffe ist mit meiner Freundin und Bruder, deine Tochter ist auch hier. Die will hier schlafen, alle wollen schlafen, hier wird nicht mehr geschossen. So, morgen bitte, ich gebe sie morgen wieder, bitte, bitte, bitte. Und so, und er dann irgendwann so, ja, okay, passt.
Aber das zeigt ganz gut, also es ist dort, wo... Drogen, wir nehmen mal den Sammelbegriff Drogen, ja, alles, was uns berauscht, in Verbindung mit Emotionen kommt. Und das ist es immer, weil Leute nehmen aus Gründen Substanzen. Und gerade wenn sie gefährliche Konsummuster haben, dann ist das immer ein Trauma darunter. Und wenn du dann halt in dieser Gefühlswelt bist, in dieser Emotion bist und das aufeinander trifft. Das ist eine riesige Risikosituation, wo Dinge passieren können, die sind nicht mehr kontrollierbar. Und ihr habt beide ein Riesenglück gehabt, ja, weil es hätte ganz anders ausgehen können. Ganz, ganz anders.
Ja, vor allen Dingen, weil ja auch jeder seinen Film noch härter fährt auf irgendeine Substanz, die das verstärkt. Denn ich habe diese suizidale Szene direkt so eingeordnet jetzt, gerade in meinem nüchternen Kopf hier mit euch, weil so an der Reling da zu stehen oder an der Veranda mit einer Pistole, Sternenhimmel und ich gucke in die Ferne und so, das ist schon eine Situation mit der...
Nachdem deine Tochter gesagt hat, was für ein Hurensohn du bist, so, weißt
genau,
du?
Genau, das macht schon Sinn, dass er sich da dann reinsteigert, aber es macht auch Sinn, dass du das erstmal gar nicht so als, oh Gott, der möchte sich was antun siehst, sondern voll in deinem Film bleibst, von wegen, scheiße, ich habe richtig Kacke gebaut, das hat sich jetzt alles so sehr verstrickt hier, dass ich, glaube ich, die Kontrolle verloren habe, oh Gott, und du siehst gar nicht, dass der eigentlich überhaupt nicht an dich denkt, sondern ja, an sich selbst.
Das Ding war, ich bin ja jetzt nicht so der Zartbeseitetste eigentlich, wenn man es genau betrachtet. So. Und in dem Moment, wo mir klar war, dass der sich selber erschießen will, war mein Druck eigentlich weniger. Aber ich habe halt so, du willst jetzt mich schon mal nicht gezielt umbringen. Das ist schon mal gut. Und du weißt auch noch nichts, weil da war mir dann klar, okay, ey, der weiß nichts. Der war dann so aufgelöst und Ding, der hat nicht mehr geschauspielert. Aber das Problem ist, wenn du rumballerst, kannst du auch mich trotzdem treffen, du kannst meine Freundin treffen, du kannst die Bella treffen, du kannst am Schluss können Carabinieri sagen, ich habe was damit zu tun, so. Also eigentlich, ich wollte einfach nur diese Waffe haben, fertig, ich wollte nur diese Waffe haben. Aber gleichzeitig kannst du halt zu einem Mann, den du nicht wirklich kennst, das ist eine sehr schwierige Situation. Also zu meinem besten Freund, zu meinem Bruder, ich gehe hin, ich nehme die Waffe, ich nehme sie ihm aus der Hand. Bei dem so, ich wusste genau, wie er, ich wusste auch den ersten Satz, ich wusste das, in meinem eigenen Haus. So, ich wusste, dass er auf den Film mir kommen will, so. Und dann musste ich ihn halt so, ey Bruder, das ist nicht wegen dir, ich vertraue dir nur, das ist mein Grundsatz. Ich war 10 Jahre im Knast, ich habe das davor, ich habe das schon gesehen, Leute haben aus Versehen auf was geschossen. Ich kann nicht mit einer geladenen Waffe in dem Haus schlafen. So, und es war ja dann auch eher so, ich sehe in seinen Augen, das ist nämlich auch immer, in dem Moment, wo ich die Waffe hatte und ich gesagt habe, ich kann nicht mit einer geladenen Waffe im Haus schlafen, hat er zum Haus geschaut, was mir sofort gezeigt hat, der hat da drin noch eine Knarre auf jeden Fall. Und ich weißt du, wie ich meine so? Und dann war ich so, okay, ist sowieso blöd, aber das Ding behalte ich.
Aber in dieser Gefühlswelt zu sein, ne? Ich habe euch ja diese Story, wie ich den Zusammenbruch hatte 2019, komplett auf Kokain. Ja, das habe ich euch ja komplett erzählt. Wer das nicht kennt, hört bitte die Episode, das dauert sonst so lange jetzt. Da war ich in so tief in der Emotion Angst drin, dass ich im Rauschen Nervenzusammenbruch hatte. Und wenn ich mir vorstelle, dass das mit Suizidgedanken zusammenkommt, Alter, das ist echt schwer aufzuhalten. Digga, du hast auch sein Leben in dem Moment gerettet, weil wir haben oft auch das Thema Suizid schon gehabt und Suizidgedanken. Wenn dieser schwarze Mann, wie du ihn immer nennst, da ist, auf diesem Rausch, Bro, der kommt näher.
Das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob der sich immer so abgeschossen hat. Das kam mir nämlich nicht so vor. Mir kam so vor, als hätte der übertrieben auch an dem Abend, so was seinen eigenen Konsum angeht. Weißt du, dieses... Der hat gesoffen vor den Leuten in der Bar. Vor denen, die man kannte. Dann, es war ja wirklich so ein bisschen... Ey, Bella war so das heimgekommene, verlorene Mädchen, das so alle sehen wollten, alle aufnehmen wollten. Das war die Tochter, die Großmutter war dort bekannt auch und so, weißt du schon? Das ist sozusagen die verlorene Enkelin von Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und so, und dann war das so, und irgendwie war er so, und ich glaube, er hat da so viel gesoffen, weil sie nicht mitgespielt hat. Hätte sie so die tolle Tochter und hier den geküsst und den, aber sie wollte weder Fotos machen, noch wollte sie mit, die war stinksauer, die hat das nicht mit sich machen lassen. Und der kam nicht klar und hat halt deswegen gesoffen, so, ja. Wie gesagt, ich glaube, der war schon ein Kokser, so, hat schon gut viel gekokst, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, dass der nicht jeden Abend, also in der ganzen Zeit habe ich ihn nicht nochmal gefühlt 4 Flaschen Wein saufen sehen, so, also weißt du, ne, und Shots zwischenrein und so, das war schon heftig. Leben gerettet kannst du nicht wissen, so, das kann wirklich passieren, vor allem wenn du sowas machst, ne, wenn du die Knall so hast und du haust dir die so hin, du kannst dir so richtig schön ins Gesicht schießen, so.
Bro, also, ich war ja 4 Jahre lang Soldat. Ich habe gesehen, wie Pistolenschüsse sich aus Versehen lösen in Türen. Ja. Und ey, da hätte jemand stehen können, Mann.
Jeder, der viel mit Waffen hantiert oder also lernt es irgendwann in seinem Leben relativ schnell. Desto früher du hantierst, desto schneller lernst du es. Waffen können losgehen. So, das ist serious, das ist kein Joke. So, auch beim Bund und so, du darfst dir zum Beispiel nicht mal eine geladene Waffe übergeben. Und obwohl die Leute wissen, das ist eine Waffe und dieses Ding und die sollten nicht todesbesoffen sein, trotzdem, weil Schüsse sich halt lösen können. Also das war okay, das war eigentlich auch okay. Der Urlaub ging auch weiter, es war heftig. Es gab noch ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, okay. Übrigens, apropos sein Leben gerettet, wisst ihr, warum meine Freundin am Strand aufgestanden ist?
Ja, ich wollte jetzt gerade mal fragen, warum war sie denn sauer? Das interessiert mich ja die ganze Zeit.
Dass du nicht drauf kommst, wundert mich. Du bist eine Frau.
Ja, aber deswegen muss ich das jetzt riechen können.
Ja,
alle Frauen verstehen andere Frauen per se.
Nein, du wirst es wissen. Wenn ich es jetzt sage, wirst du sagen, ja, war ja klar. Er ist ein Mann und sie ist eine Frau.
Ah, nein.
Hat er sie angebaggert
oder? Na klar, direkt so. Hey, du kannst doch alleine hier sein. Hey, wenn du nochmal kommen willst, kannst du auch jederzeit alleine herkommen. Ne? Kannst auch noch
rüber. Ach, hör mal, direkt. Hat er dich aber ja auch gar nicht
natürlich.
So als
er kannte mich doch gar
respektiert.
Nicht. Der kannte mich
überhaupt
nicht.
Das wusste ja keiner.
Das war ja nicht mal. Und sie dachte, dein guter Freund. Und es gab auch nochmal so eine Situation, sie es mir erzählt hat. Das stimmt, die Situation war ja auch noch. Wo sie mir dann so erzählt, so, ey, wie lange kennst du ihn denn eigentlich? so auf die Art, und ich so, ja schon, man hat lange nicht gesehen, aber ne, früher aus der alten Zeit halt, da will man nicht so dran denken und auch nicht so drüber sprechen, so auf die Art. Und sie so, ja, weil, ne, der gräbt mich halt an. Und wir waren noch dort so. Und ich so.
Das ist halt, ja, das ist für eine Frau.
Okay, das schadet jetzt dem Urlaub auch nochmal für die letzten ein, zwei Tage. Aber mein Ruf ganz früher wäre ja, oh, der Wichser, der. Aber da war dann so, okay, ich habe seine Tochter gebankt und hab uns hier in diese Situation gebracht. Ich kann darüber gut hinwegsehen. Und so haben wir dann auch zu ihr gesagt, du, lass einfach, das sind diese alten Männer von früher, du weißt doch, wie Männer sind und so weiter.
Ich habe aber echt mal eine Frage an jetzt euch beiden, Roman und Max, einfach weil ihr auch Männer seid, auch wenn ihr nicht solche Grabler seid, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das ist. Versetzt euch bitte in die Lage des Vaters, der dann eben deine Freundin Max anbaggert. Was zur Hölle denkt sich ein Mann in diesem Moment? Der weiß ja auch, dass ihr noch ein paar Tage länger da seid. Der weiß ja auch, dass die Situation unangenehm werden kann.
Die denkt nichts. Also ich kann dir ich kann dir aber sagen, also ich traue Männer so weit, wie ich sie werfen kann. Serious, wenn es darum geht.
Das habe ich mich schon oft gefragt.
Desto niedriger der Mann, desto weniger kannst du ihm trauen. Also ich traue einem Pornostar definitiv mehr als einem Single-Mann. So, das ist einfach so. Und also es darf nicht sein, es ist mir 100-mal passiert. Ich habe selber hab die Geschichte erzählt, wie ich mit 14 irgendwie die Freundin von einem Freund ausgespannt habe, theoretisch gesehen.
Ja.
So damals. Oder so, und ich habe es halt damals diese frühe Erfahrung gemacht und mich deswegen so beschissen gefühlt, dass ich es halt nie wieder gemacht habe.
Und ich habe es ja auch im beruflichen Kontext damals zu Autohauszeiten noch auch schon ein paar Mal erwähnt, wie oft dann irgendwelche unangenehmen Anbaggerversuche von Vorgesetzten teilweise auch kamen. Und da habe ich mir auch oft gedacht, das ist doch auch für die Person, also mein Gegenüber sau unangenehm, jetzt von mir eine Abfuhr zu kassieren und dann muss man weiter zusammenarbeiten. Aber gut.
Also es ist überhaupt nicht schlau, ne? Ich will es auch überhaupt nicht, also übergriffiges Verhalten null relativieren. Max hat ein paar Mal schon eine ganz gute Erklärung im Podcast dafür gegeben. Also die denken halt einfach nicht. So, das ist oft wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine böse Absicht, sondern keine Ahnung.
Wenn wir was attraktiv finden, würden wir potenziell damit schlafen. So. Das ist bei Frauen zum Beispiel auch nicht so. Nur weil die mich attraktiv findet, heißt noch lange nicht, dass sie mit mir ins Bett gehen würde. Und in dem Moment, wo Männer dann was Attraktives sehen, was ihnen gefällt, was auch immer das ist, dann, also übrigens auch wieder, ich will es nicht alle Männer und alle, aber ich habe es halt schon oft erlebt. Und das Ding ist ja so ein perfekter Beispiel. Ich bin in Sichtweite. Ja. Und er weiß, das kann ja eigentlich gar nicht klappen. Guck mal unter die Kommentare von Fotos von schönen Frauen, die irgendwie so, da gibt's so diese Clickbait, wo die dann so sagen, was würdest du jetzt gerne mit mir machen? Guck mal, wie viele Männer da kommentieren. Die denken dabei doch nichts. Und schau mal, was die kommentieren. Da ist Klaus 1482. Oh, also wenn du jetzt hier bei mir wärst. Digga, was ist los mit dir? So, das ist kein, das ist eine
Dann hole ich mir einen Korb ab. Dann hole ich mir einen richtigen Korb ab.
Weißt du so, da denkt der nicht. Und das ist so, und wenn du daran nicht gearbeitet hast als Mann, dann bist du so. Und es ist mir egal, was sie sagen. Wenn du nicht an dir selber gearbeitet hast, wenn du nicht Erfahrung gemacht hast, wofür du dich danach im Grund und Boden schämst und dann dein Verhalten geändert hast, dann bist du so, weil das Grundsetting ist so.
Ich würde dir auf jeden Fall recht geben, Männer tendieren dahin, alles, was sie attraktiv finden, würden sie auch bumsen. Das muss nicht mal leben, so, ne?
Guck mal, Flashlights.
Nehmen wir doch mal noch mal einen Kommentar rein von Nine Pan. Und zwar,
Hallo, Nine Pan.
Hallo, danke, dass du dich so schön beteiligst im Chat. Und sie schreibt, ich arbeite als Hörakustikerin mit hauptsächlich Senioren. Man merkt sehr, dass gerade auch Ältere sich null dabei denken und der Meinung sind, dass es schmeichelt. Ganz schwieriges Pflaster.
Ja, und da war ja, das war ja an der Grenze so, ja, also ja, ey, bleib doch nur leer. Es war komplett nicht in Ordnung, aber wenn du ihn jetzt danach gefragt hättest, war so, hä, ich hab doch nur so gemeint, ich dachte irgendwie, ihr, weiß ich nicht, wolltest du sie heiraten oder was, hätte er dann zu mir gesagt, so auf die Art. Weißt
du? Da sind wir ja beim Thema, du Schweini. Und zwar war das ja quasi so deine letzte monogame Beziehung. Ja. Warst du eigentlich angefressen, dass er deine Freundin angebaggert hat? Oder warst du da schon offen nach dem Motto, naja, ich hab eine schöne Frau, die sollen auch andere schön finden?
Also das war für mich schon so. Also ich fand es da schon toll, dass ich eine schöne Frau habe, die irgendwie Leute haben wollen und angucken wollen und die auch, mir damals war das sogar noch ganz viel, die Aufmerksamkeit von mir wegnimmt, dass ich irgendwie gucken kann. Ich finde es auch heute noch, das ist irgendwie, glaube ich, sogar einer meiner Kinks, dass ich mit einer Frau unterwegs bin und mich andere nicht mehr sehen. Mhm. Weil Männer sind so. Weißt du, es gibt dann die Männer, die dann den kurzen Blick auf die Frau und dann den kurzen Blick zu mir. Und dann siehst du so, je nachdem, wie weit die Frau geht im Outfit oder Ding, siehst du die so, Bruder, ich weiß, aber ist mir jetzt egal. Und dann schauen sie wieder zu der Frau. Und ich, das ist ein bisschen mein Kink, ich mag das sehr. Und das war bei ihr ja auch. Und deswegen, hey, diese Bikini-Strand, man, ich habe ihm das nicht wirklich übergenommen, vor allem wegen der Gesamtsituation halt so.
Weil du mehr Scheiße gebaut
weil
hast
ich,
als er.
Weil ich jetzt, ja, weil ich ja wirklich, also ich meine, er hat kein Recht, über seine Tochter irgendwie zu bedauern, blablabla, aber es wäre halt, es das war stimmt. halt schon irgendwie so ein bisschen.
Lass uns nochmal ganz kurz einen Kommentar von Sebis Welt mit reinnehmen, okay. Der absolut richtig ist natürlich, Pornos sind keine Aufklärung, die sind meistens fernab von Realität, auch darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Nichtsdestotrotz werden viele männliche Jugendliche mit Pornos in Anführungsstrichen aufgeklärt.
Das Problem ist, dass du halt Pornos nicht verhindern kannst so und die sind überall und die schauen dir halt viel zu früh und die schaffen halt so einen krassen Erwartungsdruck ja. und Haltung bei allen. Also wenn ich Frauen treffe oder so, das höre ich oft so, ne? Dieses, oh, ey, ich dachte jahrelang so und so muss es sein und habe auch immer gedacht, irgendwie so muss es sich halt anfühlen. Mhm. Ne? Dieses irgendwie immer penetriert werden oder was auch immer, was ja eigentlich mit Sex jetzt gar nicht, also die meistens reine Penetration ist jetzt nicht das, womit du den, ja, womit du den Blumentopf gewinnst. Mm. Aber gut, kommen wir jetzt zum Ende dieser Nummer, Alter. Also,
ich habe geschwitzt vor Erfrischung bei dieser Geschichte.
Das freut
vor
mich.
Lauter Freude beim Zuhören.
Weil sie ist ein gutes Beispiel für unsere Staffel. Weißt du, dieses, ja. ich da, was zum Teufel habe ich mir gedacht? Und es hat zwar geklappt, aber es ist ja allein diese Momente, dieser Stress, dieses Ganze. Und ja.
Ja, lieber Maximilian, ich würde dich gerne fragen, wie bewertest du denn deine Idee? War es eine gute Idee?
Dann muss ich sagen, ja, weil es war ein wichtiger Baustein in meiner Entwicklung.
Ah.
Und zwar hin zu der Art, wie ich heute lebe.
Mhm.
Weil, guck mal, ich bedauere nicht dieses Abenteuer. Ich liebe es so. Ich liebe es, Mann. Ich liebe alles daran. Das Einzige, was mich gestört hat, war der Fakt, dass ich meiner Freundin nicht die Wahrheit sagen konnte.
Mhm.
Weißt du, Toni war mir eh egal. Deswegen auch, ne, ich hätte ihn auch ohne Gewissensbisse belogen.
Ja, aber ist ja schon.
Ist mir scheißegal. Aber wie schön wäre dieser Trip gewesen, wenn ich meine Freundin mit dem Boot gehabt hätte.
Ja, wenn weißt, sie mich die ganze Zeit anlügen.
Wenn sind, sie ja. das gewusst hätte. Weil dann hätte ich nebenher sowohl mit der Bella rummachen können, als auch mit ihr. Alle wären glücklich gewesen. Wir hätten einfach eine wunderbare Zeit gehabt. Und dann wäre die Geschichte noch viel, viel, viel besser. Mhm. So für mich, also als Erlebnis.
Also, natürlich wäre es für dich viel, viel besser, wenn du mit beiden Frauen am Strand rummachen könntest.
Nein, nicht
und
am Strand,
sich
heimlich.
Gut verstehen.
Ich wäre dann abends einfach mal vom Zimmer ins Zimmer gewechselt oder so. Alle verstehen sich gut. Und was ich meine mit, warum es so viel schöner gewesen wäre, weil es natürlich jetzt zum Beispiel auch diese Geschichte, es kann sein, dass meine Ex-Freundin, wenn sie diesen Podcast hört, was ich echt nicht hoffe, weil da hat sie schon wirklich viel angehört, dann wird sie auch das jetzt gerade das erste Mal erfahren.
Oh. Dann hoffen wir sehr, dass sie es nicht hört, weil das ist nicht schön.
Es ist nicht schön. Es ist richtig scheiße. Ich kann dann nur noch mal sagen, ich hatte dann nie wieder was mit der Bella davor. Also nie wieder. Also danach nicht, zu den Urlaubszeiten nicht, die ganze Zeit nicht. So. Und es hat aber auch mit meinem Schuldgefühl zu tun.
Mhm.
Weil ich hätte mit der gerne wieder mich gedatet, auch mal so oder so später. Weil hätte ja alles gegangen. Aber ich hatte so ein Schuldgefühl. Und es war für mich so, ich wusste, ich werde mit ihr nie wieder was haben.
Mhm.
Weil ich wusste, dann würde das ganze Ding nochmal eine andere Dimension haben.
Ja.
Also in Bezug auf Betrug für sie. Weil so habe ich sie, das ist zumindest meinem, wahrscheinlich sehen es alle anders, aber ich habe sie nicht betrogen. Ich habe sie belogen, ja, aber ich habe sie nicht betrogen mit dieser Frau. So, weißt du? Dass sie es nicht gemerkt hat, ist auch nur Bellas Verdienst, weil die echt, keine Ahnung, wie man so ein Pokerface schieben kann.
Kamen die Mädels denn gut klar? So, also untereinander?
Die waren ja auch paar Jahre auseinander und eigentlich nicht so wirklich. Also es war okay. So.
Es war, man hat sich arrangiert, aber
ja,
es war jetzt keine
Freundin,
neue Freundschaft.
Nee, keine neue Freundin. Und meine Freundin damals war sehr schwieriger Mensch auch. Also so im Sinne von mit anderen Leuten neu Kontakt schließen oder so. Nee,
wollte sie nicht.
Mochte
okay,
die nicht.
Verstehen wir. Und das ist eine ganz schön geile Story. Also ich bin absolut gut unterhalten von dieser Story.
Ich auch.
Jetzt können wir nochmal über das Thema sprechen, sowieso so Ex-Beziehungen vor dem Partner geheim halten.
Blue Jade sagt noch was Cooles. Blue Jade sagt, es war ja original kein Aspekt daran, eine gute Idee. Außer, dass du kostenlos nach Italien gekommen bist.
Du hast es verstanden, Blue Jade.
Ich habe auch dort, dadurch, dass diese Ndrangheta-Familie, zu der das gehörte, denen ihr Geschäft ist im Grunde basically nicht mal Drogen oder so, sondern im Grunde ist es Aufzwingen von Nahrungsmitteln an Pizzerien, an Restaurants. Und zwar, also wir reden hier von Millionen und Abermillionen jeden Monat, die die damit verdienen, indem die Käse, Wein, du musst es da kaufen. Und das ist so, das war so der Stick dieser Familie. Und das hieß auf der anderen Seite aber auch, die hatten hervorragendes Essen. Und ich habe damals noch alles gegessen und ich habe dort echt 7 Tage lang
geschlemmt.
Wie ein König. Und dann auch so, ich so, ey, welchen Wein soll ich denn nehmen? Und der so, nein, nimm nicht den aus der Flasche, das ist alles Müll, hier. Und holt von hinten so einen Plastikkanister. Er so, glaub mir, das ist der beste Wein hier, alles andere hier, nicht trinken. Das ist so geil gewesen, weißt du, du trinkst den Kanisterwein, das ist der gute, der in der teuren Flasche, den haben doch wir gemacht, das ist Müll. Und ich habe da wirklich hervorragend gegessen, eine richtig geile Zeit gehabt. Ich bedauere halt, eigentlich am meisten bedauere ich erstens, meine Freundin gelogen haben, zweitens, ich hätte Bella noch viel mehr helfen können, wenn ich mich als ihr Freund oder ihr Lover, ich bin ihr Dude, so, Bruder, das kann dir gefallen oder nicht, so ist es. Und du redest nicht so mit, oder schau mal, sie will Distanz, weil so konnte ich mich auch nie wirklich einmischen und sagen so, schau mal, sie möchte nicht angefasst werden.
Ja, die waren die Hände gebunden in der Konstellation auf jeden Fall.
Und klar konnte Bella sich allein retten, aber mir wäre es lieber gewesen, das wäre gut gewesen. Ja. Aber machen wir die Folge zu, oder?
Ist genau, wir machen zu, die Folge zu und zwar mit einem Kommentar von die Schrumpeldei und zwar... Und die Moral von der Geschichte, in Urlaub fahr zu Gangster nicht. Das ist nicht ganz charmant formuliert. Das
wird noch gereimt.
Ja, wenn ihr die Folge genauso aufregend fandet, genauso unterhaltsam oder Fragen zu den Themen habt, die wir hier aufgerissen haben, dann schreibt uns gerne, wann immer ihr wollt, eine Mail an gjh@swr3.de.
Ja, voll. Auch wenn ihr Gast sein wollt übrigens, ne? Dann schreibt uns.
Geil. Also es war eine recht morallose Folge, muss ich wiederholen.
Vor allen Dingen, das stopft die Mäuler, die sagen, oh, das ist doch nur Clickbait und die sind doch gar nicht echt. Doch, wir sind echt, wir haben genau sowas erlebt und das ist doch manchmal unmoralisch. Kann man nicht ändern.
Ein paar haben auch gefragt, wie geht's weiter? Ja, nächste Woche hier.
20 Uhr, jeden Freitag. Folgt uns auf unseren Kanälen.
Unbedingt. Bis nächste Woche. Adios.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Diesmal empfehle ich euch keinen Podcast, sondern eine Doku. Sie heißt Raus aus der Prostitution. Nadine will aussteigen. Klar, es geht um Nadine. Mit 18 verliebt sich die Abiturientin, ausgerechnet in einen Zuhälter. Der bringt sie ins Bordell. Als Schluss ist, sieht sie keinen anderen Weg, als da zu bleiben. 12 Jahre lang geht sie auf den Strich. Als sie den Ausstieg wagen will, bekommt sie Hilfe. Von einer Reporterin. Und zusammen erzählen sie von den Höhen und Tiefen des Milieus und Nadines Weg daraus. Die Doku Raus aus der Prostitution, Nadine will aussteigen, gibt's in der ARD-Mediathek und bei YouTube.